先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Ja, zu Deutsch heißt das, herzlich willkommen hier im Tomasio's Club heute Abend mit unserem hiesigen Gast, Christoph Gieser aus Hamburg. Von deiner Seite sicherlich auch, guten Abend. Ich will vielleicht was zum Ablauf des Abends sagen. Wir werden etwa eine Dreiviertelstunde, vielleicht wenn mehr Fragen dann sind, auch noch etwas länger, hier oben auf dem Podium ein Gespräch führen. Und anschließend haben Sie die Möglichkeit, dann Ihre Fragen noch loszuwerden, Ergänzungen, Anmerkungen und so weiter. Außerdem haben wir dafür dann ein Publikumsmikrofon und stellen diese Veranstaltung jeweils dann ein, zwei Wochen danach als Podcast in unser Netz. Also das können Sie sehen dann oder nachhören auf www.tomasius-club.de. Ja.
Den heutigen Termin haben wir etwas kurzfristig ins Programm genommen, nämlich wir haben reagiert auf das Erscheinen dieses Buches über gefährliche Bürger, das überall besprochen worden ist und das uns sehr interessiert, obwohl es jetzt im engeren Sinn kein wissenschaftliches Buch ist, was wir sonst hier diskutieren. Es ist aber ein recherchiertes Buch und das ist schon mal sehr wichtig. Ja? Also wir interessieren uns ja hier immer für Menschen, für Autorinnen und Autoren, die ein bisschen in die Tiefe gehen, die ein bisschen nachbohren bei Themen, die uns allgemein interessieren. Und genau so ein Buch ist das.
Ja, ich möchte die Person ganz kurz vorstellen. Christoph Gieser ist Jahrgang 80, also noch ein sehr junger Publizist und Strategieberater. Er ist FDP-Mitglied und lebt in Hamburg. Er hat Betriebswirtschaftslehre studiert in Mannheim, nebenbei bei verschiedenen Firmen gearbeitet. Politisch aktiv war er wohl schon sein Leben lang, so viel ich so aus seiner Homepage erfahren konnte. Zumindest jedenfalls sehr aktiv. 2004 hat er nämlich knapp den Einzug ins Europaparlament verpasst. Dann 2010 war er Unterstützer für Joachim Gauck als Bundespräsident, für das Bundespräsidentenamt. Ja, und er ist Autor verschiedener anderer Werke oder Mitautor vor allen Dingen, zum Beispiel New Business Order von 2014, Bürger macht Politik 2011 und so weiter. Das können Sie alles nachlesen. Zum heutigen Buch, was im Vordergrund stehen wird, aber wahrscheinlich nicht nur, ist, der Titel haben wir ja schon gehört, Gefährliche Bürger, die neue Rechte greift nach der Mitte. Das ist 2015 im Hansa Verlag erschienen, hat etwa 250 Seiten, davon sind 30 Seiten Anhang und Kommentare und Literaturverzeichnis. Also man kann dann auch dezidiert dann nochmal die Fußnoten nachlesen, die dann eingefügt worden sind. Ansonsten ist ein Fließtext, hat drei Teile. Der erste Teil befasst sich generell mit dem Kriterium der offenen Gesellschaft. Was ist das überhaupt? Warum ist sie überhaupt in Gefahr? Der zweite Teil, wie sozusagen die neue Rechte nach der Mitte greift. Und der dritte Teil, wie kann man sich denn dagegen wehren? Welche Strategien gibt es? Wie macht das sozusagen die Rechte mit irgendwelchen Strategien? Meine erste Frage ist, wer ist überhaupt die neue Rechte? Und was macht sie eigentlich so gefährlich?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich komme tatsächlich immer ganz besonders gerne nach Leipzig. Das sage ich zwar fast überall, aber es gibt heute tatsächlich einen Grund. Für mich schließt sich da auch so ein bisschen ein Kreis. Ich habe gerade schon erzählt, tatsächlich auch Joachim Gauck 2002 das erste Mal in Leipzig kennengelernt. Und zwar bei einem Vortrag, den er gehalten hat. Und danach haben wir den Kongress, bei dem das war, unterbrochen und sind raus zur Gegendemonstration gegen diese riesen Nazi-Demo, die damals war, die größte Nazi-Demo in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Insofern schließt sich da heute so ein kleiner Kreis. Und davon abgesehen sage ich auch immer wieder gerne, ist Leipzig eine wunderschöne Stadt. Aber das nur so als Einleitung von meiner Seite. Die neue Rechte. Die neue Rechte ist ja tatsächlich schon ein Begriff, den es schon etwas länger gibt. Also 60er, 70er Jahre. Insofern da nichts Neues. Der Benoist ist so ein Name gewesen, intellektuell immer da, aber nie besonders wirkungsvoll. Und was unterscheidet die neue Rechte von der alten Rechten? Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, ist auch einer der wichtigsten Punkte, der meiner Meinung nach in der Debatte heutzutage oft übersehen wird. Die neue Rechte, das sind keine Nazis. So, das kann man jetzt sacken lassen. Dann muss man sagen, das heißt aber nicht, dass sie nicht trotzdem Faschisten sein können. Und genau in diese Richtung geht das. Also die neue Rechte orientiert sich nicht so stark an den Nationalsozialisten, was in Deutschland immer so das typische Beispiel für rechts ist, sondern sie orientiert sich stärker an den Protagonisten der konservativen Revolution. 20er bis in die 30er Jahre. Leute, die aus ganz verschiedenen Gruppen oder Perspektiven von rechts immer, aber aus verschiedenen Perspektiven massiv agitiert haben, aus einer bürgerlichen Welt heraus gegen die Weimarer Republik, gegen die junge Demokratie. Also das waren tatsächlich eine Sammelsurium von Salonfaschisten, von aber auch Nationalbolschewisten, wirklich von bis, die sich massiv im vorpolitischen Raum engagiert haben, viele Salons, viele Publikationen und die faktisch eine dezidierte Abgrenzung zu den Nationalsozialisten um Hitler gesucht haben. Also viele von diesen Namen, wenn man da so ein paar nennt, Möller von den Bruck, Karl Schmidt, Oswald Spengler, Edgar Julius Jung, das sind so einige der wichtigsten Köpfe, die haben sich in Teilen ganz dezidiert von Adolf Hitler abgegrenzt. Also sie haben wirklich, ist teilweise dokumentiert, dass sie gesagt haben, ah, diese pöbelhaften Braunhemden und Hitler ist so ein Anti-Intellektueller etc. Ein paar von denen sind so in dem im Rahmen der Strasser von Strasser gewesen, teilweise sogar umgebracht worden. Ein paar haben sich ganz gut akklimatisiert. Karl Schmidt hat Karriere gemacht im Dritten Reich. Andere sind wirkungslos geblieben. Was sie aber gemein haben, war, dass sie auf einer intellektuellen Ebene, obwohl sie nichts mit diesen Braunhemden zu tun haben wollten, faktisch die Basis für den Aufstieg von Hitler mitgelegt haben. Also es ging ja letztendlich darum, Hitler hat am Schluss die Einzelteile einer zerstörten Weimarer Demokratie eingesammelt und die Weimarer Demokratie sturmreif zu schießen, da hat die neue Rechte ganz maßgeblichen Anteil daran gehabt, eben in dieser damaligen Stimmung, die da war, dass man einfach diese Demokratie weibisch gefunden hat, schwächlich, sie keine Lösung anbietet, dieser anstrengende Kompromissfindung etc. Und die waren die ideologische Basis für den Nationalsozialismus, haben teilweise auch Möller von den Bruck hat ein Buch geschrieben, Das Dritte Reich. Das hat Goebbels dann genommen als Vorlage. Goebbels hat auch gesagt, wieso stand er nicht? Also Möller von den Bruck hat Selbstmord begangen, bevor Hitler an die Macht kam. Aber Goebbels hat dann schon in sein Tagebuch geschrieben, wieso stand er nicht in unseren Reihen? Goebbels hat dann das Buch genommen und daraus Der Weg in das Dritte Reich gemacht, faktisch darauf die Nazi-Propaganda aufgebaut.
Wir werden uns ja heute auch darüber unterhalten müssen. Sie tun das selber am Ende Ihres Buches, wie man argumentiert in diesem politisch aufgeheizten Klima. Und das, was Sie gerade gesagt haben, gibt mir jetzt mal Gelegenheit für eine Rückfrage. Diese Rückblende auf diese konservativen Nationalisten in der Weimarer Zeit, ist das eine Erinnerungsarbeit, die Ihnen beiden, Frau Bettnarz und Ihnen selbst, geholfen hat beim Verständnis dessen, was heute passiert? Oder wollen Sie auch sagen, dass es da Anleihen gibt?
Es gibt Anleihen. Also mir war bewusst, als wir recherchiert haben, also man muss dazu sagen, als ich das Buch angefangen habe zu konzipieren, da gab es die AfD gerade so und Pegida noch gar nicht, Legida auch nicht. So gute 2 Jahre her. Und damals haben alle gesagt, du spinnst. Also ich habe wirklich zwischenzeitlich vorm Spiegel gestanden, gefragt, spinnst du? Ja. Weil alle mir gesagt haben, inklusive meiner eigenen Agentin, wir haben doch kein Problem. Dieses Problem, was du da beschreibst, gibt es nicht. Und ich habe gezweifelt. Ich habe auch das Buch mal ein paar Monate weggelegt. Ich war mir wieder sicher, dass es dieses Problem gibt, als ich mich dann in die konservative Revolution noch intensiver eingelesen habe und gemerkt habe, ich wusste, es gibt Parallelen, aber ich wusste nicht, wie eindeutig die Anleihen sind. Also man muss da wirklich sagen, ein Beispiel, das ziemlich prägnant ist, da sind wir bei Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Ich würde inzwischen behaupten, das Buch ist ein Plagiat. Das Buch ist ein Plagiat von Edgar Julius Jung, Die Herrschaft der Minderwertigen. ein dickes Buch, wenn man das liest. Also ich habe da Zitate rausgeschrieben. Ich mache das dann immer so, ich schreibe mir Zitate auf und mache dann die Fußnote hinten dran. Und ich habe Sarrazin und Edgar Jules Jung parallel bearbeitet und eben auch dann so durcheinander aufgeschrieben und dann halt die Fußnoten nicht gesehen. Ich hätte zwischenzeitlich, ich konnte nicht mehr zuordnen, außer an der einen oder anderen Stelle, wo einfach die Sprache älter war. Ich hätte nicht zuordnen können, wer es war. Also die Sterbetafeln, die Argumentationslinien, die Herrschaft der Minderwertigen, da waren die Minderwertigen die Arbeitslosen, das hat Sarrazin auch gemacht, und da waren es die Slawen und die Polen, bei Sarrazin sind es die Araber und die Türken. Ja? Die Deutschen, die sich abschaffen, war damals genau die Sache, Polen und Slawen höhere Geburtenraten als die gebildete deutsche, autochthone deutsche Schicht. Und 1960 wird es keine Deutschen mehr geben, hat er explizit in dem Buch so gesagt. Ja, da ist die Rede von der Slavisierung des Abendlandes, wortwörtlich. Heute ist es die Islamisierung des Abendlandes. Die Parallelen sind so eklatant, dass ich teilweise wirklich Gänsehaut hatte beim Lesen. Und das hat dann eigentlich die Basis dafür gelegt, dass ich gesagt habe, das Buch wird weitergemacht, weil ich genau das, was dokumentiert ist, wie die damals gearbeitet haben, da wieder gesehen habe.
Jetzt habe ich noch eine zweite Frage, auch wiederum, was das Schreiben selber angeht. Sie haben jetzt immer gesagt, mein Buch und ich, aber es gibt ja eine Autorin, die auch da erscheint. Wie war die Aufgabenverteilung zwischen Frau Bettnartz und Ihnen?
Ein schwieriges Thema, werde ich bald mal was zu schreiben. Offiziell wäre die Aufgabenverteilung 50-50 gewesen. Inoffiziell war es so, dass Frau Bettnartz auf dem Buch draufsteht und ich es geschrieben habe.
Okay. Sie hatten...
Eines der unschönsten Kapitel meines Lebens.
Das nehmen wir dann so zur Kenntnis. Ihr Buch, ja, liegt ja dann da vorne auch aus. Man kann es kaufen und Sie würden es auch signieren, dann jetzt erst recht sozusagen. Sie haben schon mal ein Buch mit einer Co-Autorin geschrieben. War das auch eine ähnliche Erfahrung? Das liegt nämlich auch da vorne.
Ich habe auch noch andere Bücher geschrieben, die Sie nicht kennen, weil sie unter Pseudonym erschienen sind. Und auch die waren in Co-Autorenschaft. Und es war tatsächlich das erste Mal, also faktisch, dass das so passieren konnte. Frau Bittnerz hat schon was beigetragen, aber bei weitem nicht 50%. Ja. Ich hatte vorher extrem gute Erfahrungen mit Co-Autorenschaften gemacht. Ja,
das war jetzt eigentlich meine Frage. Sie schreiben gerne mit jemandem zusammen, warum?
Absolut, weil ich tatsächlich gemerkt habe, also das erste Buch, was ich in Co-Autorenschaft geschrieben habe, war eins, da ging es um die Biografie von jemand anderem. Und es gab noch einen zweiten, der diese Person aufgetan hat. Da gab es gar keine Wahl, aber das hat gut funktioniert. Und das zweite war dann eben New Business Order, was auch vorne liegt, wo ich einfach im Rückblick sagen muss, wenn ich das Buch alleine geschrieben hätte, wäre es nicht 50% von dem gewesen, was es jetzt ist. Also das Buch wurde extrem gut rezipiert und extrem gelobt, und ich glaube, dass es das nur passiert ist, weil wir eben aus zwei unterschiedlichen Perspektiven auf dasselbe Thema geschaut haben und einfach das unendlich gewinnt. Also davon abgesehen darf man sich durchaus auch vorstellen, dass Bücher schreiben teilweise sehr, sehr einsam sein kann. Und das habe ich auch vorher erlebt. Und ich habe tatsächlich, ja, also ich bin da jemand, der gerne jemanden hat, der eben auch draufschaut und der dann selber involviert ist. Weil jemanden Korrektur lesen zu lassen, ist das eine. Aber jemanden zu haben, der für den das auch sein eigenes Projekt ist, ist das andere. Ne?
Ich finde, man merkt Ihrem Buch auch an, dass Sie das allein geschrieben haben, aus Ihrer liberalen Perspektive heraus. Die Liberalen unterscheiden sich, so wie ich Sie jetzt hier verstanden habe, kaum von sozialdemokratischen Positionen. Sie kommen als die Guten weg, die zwischen den radikalen Rechten und zwischen den radikalen Linken, die ja dann auch in dem Buch, wird das mehrfach behauptet, Verbindungspunkte haben und die Liberalen einerseits selber auch bedroht sich fühlen, halt, also weil sie eben auch okkupiert werden von den Rechten und zum Teil wahrscheinlich auch innerparteilich dann auch vereinnahmt werden. Und ich hatte dann zum Teil den Eindruck, dass das, was, wir werden das gleich noch besprechen, sie den Rechten vorwerfen in ihren, jetzt komme ich nicht auf den Namen, ihren...
würde helfen, wenn ich wüsste, was Sie meinen.
Ja. Verschwörungstheorien, ich bin nicht auf das Wort gekommen. Ja, Entschuldigung. Dass Sie das zum Teil selber für sich in Anschlag bringen. Also es kommt manchmal so ein bisschen raus, dass Sie selber irgendwie so eine Verschwörungstheorie der Rechten irgendwie, dass man unterwandert wird, sehen. Und gleichzeitig geben Sie das aber auch wieder ab. Stimmt das?
Nein. Ich weiß, also das ist auch tatsächlich einer der Kritikpunkte an dem Buch, aber es ist genau das, was ich eigentlich gerade beschrieben habe. Vor 2 Jahren habe ich genau dasselbe gesagt. Also vor 2 Jahren, wenn wir hier gesessen hätten, in derselben Runde, und ich hätte gesagt, wir werden ein massives Problem haben einer faschistischen, rechtsradikalen, antidemokratischen Bewegung, die in die Mitte der Bevölkerung strebt und dort massiv Boden gewinnt. Hätten die meisten, außer vielleicht diejenigen, die in der Antifa aktiv sind und das sowieso überall sehen, also auch vorher schon und der, an der Stelle jetzt nicht falsch liegen, hätten die meisten wahrscheinlich hier mit dem Kopf geschüttelt. Ja? Und insofern hat sich das Buch ja eigentlich schon belegt. Ich glaube nicht, das steht aber auch im Buch drin, dass es die Verschwörung gibt. Ich glaube nicht, dass es im Hintergrund 5 Leute gibt, die sich bei irgendeiner Konferenz treffen und sich überlegen, wie das geht, sondern faktisch funktioniert das über lose Kontakte, über gegenseitige Bestätigung, und es funktioniert darüber, dass die alle dieselben Dinge lesen. Also die müssen, das ist ja genau das, die treffen sich inzwischen wieder bei AfD und Pegida und Co., also da kommen diese Fäden zusammen. Aber das ist nicht so, dass man sich vorstellen müsste, da gibt es irgendwie 5 Leute im Hintergrund. Vielleicht gibt es die sogar, weiß ich nicht, aber davon weiß ich nichts, sondern eher so von losen Netzwerken, die über, ich sag mal, nicht 3 Ecken, aber 1 oder 2 Ecken immer wieder auch miteinander auftreten, gemeinsame Interessen haben und sich dem entsprechend auch gegenseitig bestätigen und eine gewisse Gemeinsamkeit in der Argumentation darüber finden, dass sie am Schluss alle immer dasselbe lesen.
Bei diesen Verschwörungstheorien kommen unter anderem auch die Reichsdeutschen, die Impfgegner und alles Mögliche vor. Was haben die mit den neuen Rechten überhaupt zu tun? Ist das nicht eine Simplifizierung dessen, was, oder auch so eine Art und Weise des Nicht-Ernst-Nehmens, was da passiert? Also manchmal hat man den Eindruck, wenn man die beiden oder die verschiedenen Gruppen der vielen Gruppen der Verschwörungstheoretiker in einen Topf wirft, was ist daran so problematisch?
Also was die alle gemeinsam haben, es ist eine heterogene Gruppe, das war die konservative Revolution auch. Die haben aber gewisse Gemeinsamkeiten, nämlich dass sie in der Regel aus verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Schwerpunkten, antidemokratisch, antifreiheitlich, antiliberal, fremdenfeindlich, homophob, antiwestlich agieren. Ja? Und wenn man jetzt die beiden Gruppen, die Sie genannt haben, also davon abgesehen, dass ich nicht jeden Impfgegner da reinwerfe, sondern es geht diese ESO-Rechten maßgeblich, die eben ganz klar in der Traditionslinie von Edgar Julius Streicher stehen, der damals im Stürmer schon behauptet hat, die Juden würden letztendlich, also das geht ja bis dahin, dass sie heute behaupten, man würde mit Impfungen irgendwelche Mini-U-Boote eingepflanzt bekommen, über die dann die Juden über Fernbedienung die Leute ausrotten könnten. Und Edgar Julius Streicher hat damals, und da sind wir übrigens ganz bei ganz ähnlichen Argumentationsmustern wie heute in der Islamisierungsdebatte, der hat damals gesagt, naja, eine deutsche Frau einem zudringlichen Juden gegenüber kann sie sich noch wehren und sagen, stopp, bis hierher nicht mehr weiter. Aber letztendlich, wenn sie über diese Impfgegner den Samen des Juden eingepflanzt bekommt, kann sie sich nicht mehr wehren. Also so diese Hilflosigkeit der deutschen Frau und des deutschen Volkes gegen die Unterwanderung und Unterdrückung und sowas auf der anderen Seite. Und da kommen die alle zusammen. Also der Glaube, Deutschland ist eigentlich nicht unabhängig, Deutschland hat keine Verfassung, man muss sich eigentlich an diese ganzen Regeln, die es hier gibt, nicht halten. Die suchen ja auch, also da geht es maßgeblich um die Desavouierung unseres Systems. Die wissen natürlich, wenn sie jetzt sagen würden, wir gehen morgen auf die Straße allesamt und sagen, wir wollen hier eine Diktatur. Also wenn man sich vorstellt, wie das aussehen würde, muss man jetzt nicht an Hitler denken, sondern vielleicht erstmal an Putin oder Orban oder Erdogan, sowas in der Richtung. Ja? Wenn die sagen würden, so wollen wir das, hätten sie keine Mehrheit. Das heißt, sie müssen erst dafür sorgen, dass die Leute keinen Bock mehr haben auf das, was da ist. Und genau da treffen die sich alle wieder. Also die Desavourierung von allem, was wir haben. Ja, das ist dann die Exekutive, die Legislative, die Judikative. Ja, also Angela Merkel wird fremdgesteuert, der Bundestag ist nur noch ein Abnickorgan, das Bundesverfassungsgericht bricht Recht, die Medien sind die Lügenpresse, Tabus sind scheiße und noch dazu, die Medizin ist auch von den Juden unterwandert. Am Schluss kommt man übrigens immer wieder beim Antisemitismus raus. Ja. Sie jetzt alles desavourieren, dann kommen sie irgendwann an den Punkt, wenn die Leute das glauben, dass sie nach irgendwas anderem rufen. Und dann wollen die da sein.
Also die,
die Haltung, mit der ich das Buch gelesen habe, ich habe mich natürlich dafür interessiert, dass da jemand behauptet, die Bürger seien gefährlich, also Leute wie ich. Und dann gäbe es also die neue Rechte greift nach der Mitte. Also ich habe das Buch in die Hand genommen mit der Erwartung, hier wird eine Szene beschrieben oder es wären mehrere Szenen beschrieben und die auch zusammenhängen. Und Bettina hat eben schon mal gefragt, wie denn der Zusammenhang nun sich genau herstellt. Und ich respektiere, dass es ein Feld ist, was Sie viel besser kennen, als ich das jemals kennen will. Diese ganzen Zitate, ich finde es auch eine sehr gute Einführung in die Publizistik einer bestimmten Sorte, also vor allen Dingen eine Online-Publizistik, also ganz viele Netzwerke, auch wirklich soziale Netzwerke bestimmter Art werden hier geschildert und benannt. Das war mir alles ganz neu. Also auch zum Beispiel, es werden über Redakteure des Cicero zum Beispiel längere Passagen gebracht. Und da wird gar nicht unbedingt aus dem Blatt zitiert, sondern aus Blogs und Ähnlichem. Das ist sehr interessant. Also das ist so eine Beweglichkeit des rechten, neurechten Diskurses, über die ich mir nie so ganz klar war. Was Sie jetzt am Schluss gesagt haben, ist, steht ja auch drin und das beschwören Sie. Und es gibt auch eine berühmte Rede, die Herr Lucke, der nicht mehr AfD-Vorsitzende, gehalten hat, die als die Zunächstrede gilt. Und die könnte man da anführen, wo er sagt, wir müssen uns zunächst der demokratischen Mittel bedienen und dann wird's anders. Also das ist so eine Chiffre für dieses, wir bewegen uns in der falschen Welt und wir denken, alles geht zugrunde. Ich habe mit diesem, mir war das sehr plausibel, dass es so ein apokalyptisches Denken gibt, ja, und ein Fantasieren, dass irgendwie alles zugrunde geht und dass alles des Teufels ist und dass alles ganz fremdgesteuert ist und Ähnliches. Und ich verstehe auch, dass Sie sagen, mit diesen Leuten, die so denken, kann man eigentlich gar nicht diskutieren. Ja, es gibt am Schluss des Buches den Versuch zu sagen, wir sollen Aufklärer sein, aber das scheint eine äußerst mühevolle Angelegenheit zu sein, angesichts dessen, was da vorher geschildert wird. Dieser apokalyptische Ton, genauso wie das, was Sie auch sehr richtig, fürchte ich, herausdeuten, nämlich der Hass in diesen Kommentaren, also Hass ist ein ganz großes Thema. Das sind ja Figuren, die jetzt, würde ich mal sagen, nicht intellektuell sind. Da mag es Ähnlichkeiten geben mit der konservativen Revolution, aber das sind ja sehr oberflächliche Ähnlichkeiten. Also habe ich es eigentlich da mit einem, wenn es keine Verschwörung ist, ist es ein Denken, ist es ein Imaginationsraum? Was ist denn das Neurechte? Also warum nennen Sie es das oder warum unterstützen Sie sozusagen die Rede, dass das etwas Neurechtes sei? Können Sie das vielleicht nochmal umschreiben? Ist es ein Denken, ein Fühlen, ein Fantasieren oder was?
Naja, es ist das Neurechte, es ist tatsächlich schwer zu greifen. Das ist einer der Gründe, warum wir die neue Rechte im Buch neue klein geschrieben haben, weil wir eben ganz bewusst nicht alleine auf den wissenschaftlichen Fachbegriff wollten. Die neue Rechte, wenn man jetzt Götz Kubitschek, der hier auch bei Legida auch schon gesprochen hat, wenn man dem glauben will, der das ja immer so rechts nennt, aber dann immer so tut, als ob es irgendwie konservativ wäre, der sagt ja, es gilt eigentlich darum, es gibt nichts mehr zu bewahren. Also diese Gesellschaftsordnung, in der wir leben, ist komplett marode, alles ist kaputt. Und es geht eigentlich darum, dass so ein revolutionäres Denken erst etwas zu schaffen, was es dann zu bewahren gilt. Ja? Das ist also eins der maßgeblichen Dinge. Und diese Dinge zu schaffen, da wissen da geht es dann eben immer wieder um Volksreinheit und solche Sachen. Berufung auf die, also da noch nicht mal so stark auf die christlich-jüdischen Wurzeln, da haben die sich jetzt inzwischen draufgesetzt, aber da könnte man dann eher Björn Höcke, der ja dann wieder auch, also sind wir wieder bei diesem Netzwerkgedanken, Björn Höcke, AfD Thüringen, ist ja dann wieder eng schon befreundet, lange Zeit mit Götz Kubitschek und der hat ja dann ganz, ganz interessant damals, als es darum ging, der hat ja mal behauptet, wer Pegida kritisiert, wären Antidemokraten, ja, das wären Verfassungsfeinde. Hat ja keiner gefordert, Pegida zu verbieten, sondern es ging nur darum, wer sie kritisiert. Und also eine ziemlich steile These. Und die nächste Frage war dann, ob ihm denn alles an Pegida gefällt. Und dann kritisiert er selber Pegida, lustigerweise. Aber eben aus einer ganz anderen Perspektive sagt er, nein, es gibt etwas, was ihn stört, nämlich dieser Bezug auf das christlich-jüdische Abendland. Ihm würde da der Bezug auf die germanischen Wurzeln fehlen. Also da geht es dann wirklich um die germanischen Götter und Gottheiten, Thor und weiß ich nicht was. Das heißt wieder um diese alten Rituale. Da ist man dann schon wieder relativ nah an dem, was auch natürlich inszeniert wurde von den Nazis damals. Also so ein bisschen, da wurden ja auch künstliche Bezüge geschaffen. Aber ich meine, die deutsche Nation an sich ist ja ein künstliches Gebilde, weil es so vor 400 Jahren noch gar nicht gab. Ne?
Ja, im politischen Raum spielen ja sozusagen Imaginationen und Ideologien eine sozusagen große Rolle. Gehen auch nicht weg, dadurch, dass man sagt, damit kann man nicht denken. Aber wenn ich das bei Ihnen so lese und Sie jetzt auch noch höre, dann werde ich sehr stark bestärkt in der Meinung, mit bestimmten Leuten kann ich nicht diskutieren. Und wenn ich dann einige Diskussionen, die man so auf der Straße haben kann oder im Zug oder so, dann dazu nehme, dann ist das nochmal eine Bestätigung. Also was machen Sie eigentlich mit dem Buch? Sie sind ja jetzt nun kein Soziologe und kein Politologe, Sie sind, wenn man so will, so ein Medienexperte, ja. Sie gucken, was wird gesagt und dann, und das finde ich eben wirklich auch sehr gut, Sie sagen, wo wird es gesagt, von wem wird es gesagt und wen hat er kurz vorher getroffen. Ja, also es gibt tatsächlich auch wertvolle Informationen, wer mit wem wie zusammenhängt. Ja, und das finde ich eine sehr gute journalistische Arbeit, weil sowas ist Recherche, das liest man nicht einfach irgendwo. Hilft mir das aber sozusagen, die Einheit des Phänomens zu verstehen?
Ja, das weiß ich nicht. Das müssen Sie mir eigentlich sagen. Aber also, ich kann Ihnen nur sagen, was die Idee war, dieses Buch zu schreiben. Und das war auch der Grund, warum ich Frau Bethnartz angesprochen habe und gefragt habe, ob sie das mitmachen will. Ich hatte zwei Impulse. Erstens mal habe ich gesagt, und deswegen ist das Buch auch durchaus spitz formuliert. Ja, was dann das war ein Ziel. Ich hätte es gerne noch spitzer formuliert. Das hat aber der Verlag nicht mitgemacht. Ist ja auch immer, also wir haben unendlich viele, ich weiß gar nicht mehr wie viele, aber versuchte einstweilige Verfügungen, Abmahnungen, die versucht haben, das Buch vom Markt zu nehmen, weil es da einfach auch eine Menge Leute gibt, die
das nicht wollen,
ja, genau, dass das verbreitet wird.
Die Danksagung ist anonym, es wird kein Name genannt.
Ja, das ist schon nicht ganz ohne. Also ich zahle auch jeden Monat richtig viel Geld dafür, eine ladungsfähige Adresse zu haben, die nicht meine eigene ist, weil einfach da schon regelmäßig auch Drohungen kommen, wo ich einfach dann auch nicht will, dass im Impressum meine persönliche Anschrift steht. Ne? Der Impuls war tatsächlich mal ein Gegenwerk zu schreiben zu den Sarrazins, Perincis etc., also jetzt weg von dem rein wissenschaftlichen Duktus, weil der einfach nicht gelesen wird. Also es gibt auch andere, es gibt Bücher, wissenschaftliche Bücher, gute Bücher über die neue Rechte, aber die sind nicht erklärend. Die dokumentieren, aber die fügen die Zusammenhänge nicht und sie machen es nicht greifbar. Ja, also so. Und also das war der eine Impuls. Und der andere Impuls war tatsächlich zu zeigen, dass es ein Antifaschismus, wenn man so will, aus dem bürgerlichen Lager geben kann, weil ich einfach deutlich machen wollte, das ist eben so ein Thema, da müssen sich Demokraten aller Couleur unterhaken. So, und ich das ist eigentlich so, dass wenn Sie sagen, das haben Sie verstanden und mitgenommen, dann wäre das eigentlich so das, was ich mir wünschen würde.
Aber nochmal die Frage aufgreifend, wenn es so ist, dass man die Mitte, die schon infiltriert ist von der neuen Rechten, nicht mehr bekommt, also nicht mehr argumentativ überzeugen kann. Wer ist der eigentliche Adressat? Sie schreiben in ein, zwei Sätzen die Wankelmütigen.
Ja.
Wer ist das?
Also wenn also das ist jetzt wahrscheinlich meine 30. Veranstaltung zu dem Thema und entsprechend wird man auch viel darauf angesprochen und ich habe inzwischen so ein Gefühl, dass ich in 99% der Fälle innerhalb von 10 Sekunden sagen kann, ob ich es mit jemandem zu tun habe, der selbst schon gefährlicher Bürger ist, zum Multiplikator, also geschlossenes Weltbild, Multiplikator von diesen Botschaften wird, den man auch dann, das ist die Erfahrung mit jeder Form von Argumentation und noch so netten Diskussionsangeboten oder sowas überhaupt nicht mehr erreichen kann. Also es gibt ja Wissenschaftler, die sagen, dass plus minus 15% der Bevölkerung eigentlich dauerhaft für die Demokratie verloren sind. Und es gibt aber auch viele, die tatsächlich noch erschrecken, weil sie angefangen haben, Dinge zu multiplizieren, noch nicht aus einem geschlossenen Weltbild heraus und denen gar nicht klar war. Und das ist ja eins der wichtigen Punkte, was die neue Rechte versucht, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Homophobie so zu verpacken, dass sie eigentlich nicht mehr eindeutig so rüberkommt.
Haben Sie Beispiele für diese Art von subversiver Überzeugungsarbeit?
Ja, also ist ganz interessant, da gibt's spannende Dokumentationen. Also interessant ist, wenn man so ein Buch schreiben will, dann ist ja das allererste, das ist ja gar nicht unbedingt eine Geheimwissenschaft. Man muss nur den ganzen Scheiß einfach mal lesen. Es ist wirklich so und das ist wirklich, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist mir ziemlich an die Nieren gegangen teilweise. Ich musste mir irgendeinen Modus finden, dass ich dann abends noch mal eine halbe Stunde was anderes gemacht habe, weil dann zu diesen, also ich meine, meinen Kampf kann ich so lesen, ja, weil ich irgendwie weiß, das wird so heute niemand mehr aufgreifen. Aber diese Sachen zu lesen und dann noch die Strategie dazu zu lesen, wie die versuchen, das so in die Mitte einsickern zu lassen, dass man es nicht merkt, das hat mir richtig Bauchschmerzen bereitet. Und ich will, also gibt es wirklich dann auch so Sachen, wo dann formuliert wird, wie schaffen wir es, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit so zu verpacken, dass die Leute, die heute alle irgendwie Verwandte oder Freunde haben, die aus dem Ausland stammen oder so, dass die sich nicht mit ihrem lokalen Pizzabäcker solidarisieren. Ne? Also nicht mehr Ausländer raus, sondern wie machen wir das anders? Und dann geht es wirklich darum, dann zu sagen, also das ist jetzt genau das, was wir gerade sehen mit diesem abstrakten, mit dieser abstrakten Islamisierung, die natürlich jetzt durch die Flüchtlingswelle halt in der Wahrnehmung der Leute verstärkt wird. Die freuen sich, dass das gerade passiert, weil geplant haben die das schon lange. Also Felix Menzel, die blaue Narzisse, der zitiert dann Jan Patočka, einen tschechischen Philosophen, der schon 1977 gesagt hat, wenn wir die europäischen Kulturvölker zusammenführen wollen im Kampf gegen einen äußeren Feind, um irgendwie diese Homogenität wieder zu sichern in einer Zeit, wo die Leute immer individueller und bunter werden, dann müssen wir einen gemeinsamen Feind definieren und das kann doch super gut der Islam sein, weil die europäischen Kulturvölker und die Christen immer dann zusammengefunden haben, wenn es diesen gemeinsamen Feind, den Islam, gab. Nur war der halt das letzte Mal 1683 vor Wien. Ja, das heißt, die haben auf das, also man, ich sag mal, einer der wichtigsten Punkte vielleicht, von dem ich mir wünschen würde, dass alle, die heute hier sind, den mitnehmen, ist, glauben Sie nicht, wenn die irgendwie behaupten, egal wie, Pegida, AfD etc., das wäre eine Reaktion auf irgendwas. Die haben auf die Anlässe gewartet. Die AfD ist auch nicht gegründet worden als Impuls aus der Europolitik heraus, sondern die haben diesen Anlass genutzt, weil sie wussten, jetzt haben wir eine Chance, das als Vehikel zu benutzen, um unsere politischen Positionen in die Mitte zu treiben. Ich habe eine Woche, bevor die AfD gegründet wurde, gesagt, was das für eine Partei ist. Ich habe im Sommer 2014 mit dreifacher juristischer Absicherung als erster gesagt, die AfD ist eine strukturell rechtsradikale Partei. Da haben mich alle für bekloppt erklärt. Das waren die aber von Anfang an. Lucke und Henkel. Ja, davon abgesehen, dass man Lucke auch als rechtsradikal bezeichnen kann. Die haben dort nie die maßgebliche Rolle gespielt. Die Leute, die die AfD gegründet haben, die haben 20 Jahre lang darauf gewartet. Die sind dann teilweise vielleicht noch nicht mal Mitglied geworden. Ja, aber die reagieren auch nicht. Pegida und Legida ist auch keine Reaktion auf die Flüchtlingskrise oder sonst was. Ja. Aber die haben darauf gewartet.
Aber nun hat man ja meistens nicht mit solchen Leuten zu tun, die jeder irgendwie aus den Medien kennt, sondern mit allerlei anderen Menschen, die man, was weiß ich, in der Kneipe trifft und die werfen dann mit Worten um sich wie Ethnopluralismus, ja, beispielsweise, das ist so ein Wort, wo man im ersten Augenblick denkt, na ja, klingt wie Pluralismus, pluralistische Gesellschaft, kann ja nichts Schlimmes sein. Ja, also das sind ja offenbar solche Strategien, wo ein ganz anderes Denken dahinter steckt. Haben Sie noch mehr Beispiele von der Art?
Also Ethnopluralismus ist das Beispiel, was ich jetzt sonst noch genannt hätte. Das ist ein super Beispiel für den Versuch, faktisch, also die hassen unsere Lebensart, die hassen unsere Demokratie, die hassen, also Götz Kubitschek ist genauso wie ein islamistischer Hassprediger, nur von rechts. Ja, die sind sich komplett einig in der Ablehnung von allem, was uns wichtig ist. So. Nichtsdestotrotz versuchen sie, die Begriffe, die positiv besetzt sind, zu kapern. Wir sind das Volk. Demokratie. Freiheit. Ja. Das sind alles Dinge, wo keiner von uns erstmal negative Assoziationen hat. Die wollen weder sind die das Volk, noch wollen die Demokratie, noch wollen die Freiheit. Aber die wissen, das kommt gut an, wenn sie es behaupten. Und Ethnopluralismus ist genauso ein Begriff. Das geht ja sogar so weit, bis dass die hin behaupten, sie wären die eigentlichen Antifaschisten. Da kommt auch diese, dass man jetzt immer die Linke, also die Antifa als die neuen Faschisten und sowas versucht zu verschreien. weil die sich natürlich auch in diese Opferrolle begeben wollen. Und Ethnopluralismus schnell erklärt ist eigentlich sowas wie eine weltweite Apartheid. Da sagt man dann eben, um auch den Pizzabäcker nicht mehr zu verschrecken oder so, man sagt, naja, wer hier integriert ist, das ist eigentlich ganz gut. Aber an sich ist es ja so, man darf ja dem Ali eigentlich nicht vorwerfen, dass er sich hier nicht ordentlich integrieren kann und dass er hier irgendwie keine Chance hat. Weil das ist ja was ganz Natürliches, diese Abstoßungssachen. Und egal wie der Ali sich noch bemüht, der kann sich hier gar nicht integrieren, weil der kommt aus einem anderen Kulturkreis, selbst wenn der hier geboren ist. Das ist total egal. Also tun wir dem Ali doch einen Gefallen. Der Ali ist nicht weniger wert als wir. Es gibt auch nicht diesen Herrenmenschen mehr, sondern alle Völker sind gleich viel wert. Aber dem Ali tun wir doch einen Gefallen, wenn wir ihn wieder in die Türkei abschieben. Ja, weil dann kann er da mit seinen Ziegenhirten zusammen, da fühlt er sich gleich viel wohler. Ja, so, das ist das Konzept von Ethnopluralismus. Und dann kommt die Argumentationskette, die geht dann auch weiter, dass man sagt, wenn ich jetzt sagen würde, hier im Raum, wer möchte, dass Monsanto dafür sorgt, dass ganz viele verschiedene Saatgüter irgendwie abgeschafft werden und nur noch dieselbe Kartoffel ist, da wird keiner sagen, dass er das möchte. Wenn irgendjemand sagt, wir wollen nur noch eine Hunderasse haben und irgendwie, oder das soll sich alles vermischen und Hunderassen, die deutsche Schäferhunde so, sollen nicht mehr weitergezüchtet werden, werden die meisten sagen, ach Mensch, das wäre doch schade. Genau da kommen dann die Ethnopluralisten ins Spiel und sagen, Mensch, wir sind doch die eigentlichen Antirassisten, weil wir wollen ja, dass die Rassen erhalten bleiben. Wenn sich alle durchmischen, dann gibt's ja irgendwann nur noch einen Einheitsbrei, aber wir wollen ja, dass die verschiedenen Hunderassen erhalten bleiben und die verschiedenen Getreidesorten und dann wollen wir doch auch, dass die verschiedenen Menschensorten erhalten bleiben. Und wenn sich alle vermischen, ist das nicht gut. Das heißt, wir sollten dafür sorgen, dass die Leute nur untereinander bleiben.
Ja, soweit so schrecklich. Sozusagen Ideologie, die Sie jetzt in sozusagen politischer Manier gekennzeichnet haben, die erklären Sie ja nicht. Ja? Sie beschreiben sie sozusagen als eine Gegnerfigur. Also Sie beschreiben als Ihren Gegner, den des Systems, haben Sie selber gesagt, die Leute, die Feinde produzieren. Ja? Und zwar in einer, wenn man so will, verabsolutierenden Weise. Ja? Es kommt in Ihrem Buch, das ist jetzt kein Vorwurf, ja, sondern einfach eine Nachfrage, eine Erklärung sozusagen haben Sie nicht. Ich habe vorhin in die Zeit reingeguckt, aber ich glaube, Sie können jede beliebige andere Zeitung nehmen, da wird dann viel spekuliert, ja, warum jetzt Sachsen und ob das was mit der DDR zu tun hat, dass nun hier so diese Demonstrationen gibt und so weiter. Es wird viel spekuliert, es wird psychoanalysiert, ja, und das Volk liegt also auf der Couch und befragt sich selbst oder wird eben befragt. Und da finde ich zum Beispiel Ihr Buch sehr viel besser, weil es recherchiert und einfach Fakten auflistet, ja, und nicht jetzt allzu sehr spekuliert. Es gibt eine Figur, wenn ich die richtig jetzt behalten habe, die damit argumentiert, dass der Staat eine GmbH sei, die GmbH, BRD oder wie heißt das? Ja? BRD, GmbH. Das ist ja doch sozusagen der nachvollziehbare Gedanke, dass das System auch dem einzelnen Bürger sehr fremd geworden ist. Ja? Ist da auch nichts daran, was Sie nachvollziehen können oder wie würden Sie sozusagen da argumentieren?
Naja, als Liberaler ist man natürlich immer zu haben für eine gesunde Staatskritik. Ne? Also insofern, aber das ist, also diesen Leuten geht es um was anderes. Die wollen, also ich, davon abgesehen, dass ich nicht in ihren Kopf reinschauen kann, aber wenn man sich das so anschaut, was da so geschrieben und gesagt wird, die suchen faktisch eine Figur, die sie hilflos zurücklässt. Also sie wollen in diese Opferrolle, weil sie mit diesem, also das war ja auch früher schon, ne? Die Juden steuern alles, dann bleibt ja deswegen auch nichts mehr für uns übrig und ich kann ja tun und machen, was ich will, weil die Juden wollen nicht, dass ich hochkomme und dann komme ich auch nicht hoch.
Und jetzt sagen Sie mal an der Stelle, warum Sie am Schluss so stark auf die Juden eingehen, nämlich in diesem positiven Sinne, dass Sie sagen, schaut auf die deutschen Juden, die jetzt leben. Das finde ich ja eine interessante Figur. Das passt ja gerade zu dem, was Sie sagen.
Ja, gut, also das ist tatsächlich ganz interessant. Ich meine, Pegida ist ja sowas, das christlich-jüdische Abendland, ja, das sich darauf berufen und eben auch ganz massiv immer sagen, ja, wir wollen die Juden beschützen. Ich meine, das ist ja sowieso, es ist schon interessant, dass die größten Chauvinisten inzwischen zu den größten Kinder-, Frauen- und Judenschützern werden, wenn es um Muslime geht. Aber Und die Juden wehren sich da, also Zentralrat der Juden, viele jüdische Gemeinde, auch mein Anwalt ist Jude, die wehren sich da mit Händen und Füßen dagegen, gegen diese Vereinnahmung, weil sie sagen, faktisch, die sehen schon auch ein Problem mit auch importiertem Antisemitismus. Natürlich kommen da auch Leute, die teilweise sozialisiert sind in Gesellschaften, wo es nichts anderes gibt als den Hass auf Israel und die Juden. Deswegen sollte man das Problem nicht kleinreden, aber man sollte es A, nicht relativieren, dass wir auch genügend eigenen Antisemitismus haben. Da haben die Juden natürlich überhaupt kein Interesse dran. Die meisten Straftaten, die antisemitischen Straftaten in Deutschland, sie kommen immer noch aus der rechten Ecke mit Abstand. Und das Zweite ist, dass die Juden wissen, wenn man letztendlich diese Pauschalisierung, habe ich mir sagen lassen, gibt es gar nicht, sondern die Pauschalierung nur anscheinend. Also wenn man das Pauschalisieren, so umgeht man das, wenn man das Pauschalisieren wieder einreißen lässt, an einer Stelle, ja, wenn man wieder anfängt, Leute in Gruppen einzusortieren, ob sie dahin gehören wollen oder nicht, wenn man wegkommt von diesem, also wenn man wieder in die Diskriminierung einsteigt, dann wissen die Juden eigentlich ziemlich genau, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie wieder fällig sind. Und deswegen habe ich geschrieben, dass man sich an denen orientieren sollte, weil die selbst in Situationen, wo sie selbst auch was zu verlieren haben, nicht an den Punkt kommen und sagen, wir wollen jetzt unsererseits diskriminieren, sondern wissen, wenn man jetzt noch nicht direkt betroffen ist, und das geht uns alle an, jeder von uns kann morgen von Diskriminierung betroffen sein. Irgendeine Minderheit ist jeder von uns in irgendeiner Form. Ja? Und wenn man das einmal einreißen lässt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es auch mal einen selbst oder irgendjemanden im Familienumfeld, sei es die homosexuelle Schwester oder sei es den afghanischen Schwager oder was auch immer, irgendeinen wird es erwischen. Das heißt, selbst wenn man nicht betroffen ist, selbst wenn man Mehrheitsgesellschaft ist, selbst wenn man überhaupt keine Probleme hat, gilt es als Demokrat immer zu kämpfen, auch für die Rechte der anderen, weil es können am Ende immer auch die eigenen Rechte sein.
Mhm. Wir haben am Anfang angekündigt, dass es ein Publikumsmikrofon gibt. Das hier ist das Publikumsmikrofon. Ich würde das dann einfach ins Publikum geben. Und bitte sprechen Sie ins Mikrofon, denn wir nehmen es ja, wie gesagt, auf und stellen es ins Netz. Gibt es jemanden, der eine Frage stellen möchte?
Das ist übrigens ein echtes Kreuzverhör hier, ne? Das ist anstrengend. Also ernsthaft. Jetzt nicht unfair oder so, aber das ist tatsächlich anstrengend.
Können wir über einzelne Personen reden? Und wenn ja, wie beurteilen Sie Personen und Wirken und im Netzwerk von Alexander Gauland?
Da sagt man als Politiker immer so schön, vielen Dank für diese Frage. Alexander Gauland ist meiner Meinung nach mit der meist unterschätzte gefährliche Agitator in Deutschland. Also Alexander Gauland, das ist, ich sage es jetzt ganz bewusst, wenn Sie mal richtig kotzen wollen, dann lesen Sie Anleitung zum Konservativsein von Alexander Gauland aus 2002. Der war da noch in der CDU. Das Buch ist damals, es gab eine negative Rezension, wo sich jemand massiv über ihn lustig gemacht hat. Aber ansonsten ist das ziemlich unterm Schirm durchgelaufen. Ich habe mir diesen ganzen Müll durchgelesen. Alles habe ich gelesen von diesen Leuten. Und dieses Buch ist krass. Also davon abgesehen, dass der 2002 schon erklärt, warum sich Putin die Krim und die Ukraine zurückholen muss und soll und wird. Ja, 2002 schon gesagt, fand ich bemerkenswert, zeigt er dort großes Verständnis für Islamisten. Ja? Alexander Gauland, AfD, zeigt Verständnis für Islamisten. Warum? Mit welcher Begründung? Er sagt, naja, in Anlehnung an was Boto Strauß schon geschrieben hatte, wir wissen gar nicht mehr in unserer westlichen, verweichlichen Gesellschaft, wie es ist, für was so zu sehr zu streiten, dass man bereit ist, dafür auch zu sterben. Ja, also es ist genau das eigene gegen das Fremde, im Zweifel bis zum totalen Krieg, bis zur totalen Vernichtung zu streiten für das Germanentum oder sowas steckt da drin. Es ist erschreckend. Und er sagt eine Sache damals schon ganz deutlich und da gebe ich ihm recht. Und das ist letztendlich auch der Impuls, aus dem das Buch herausgeschrieben ist und wo ich mir eben auch erhoffe, dass das auch die eine oder andere Schranke überwindet. Alexander Gauland sagt damals, es wird in Zukunft der Streit nicht mehr entlang der Parteiengrenzen verlaufen, sondern es wird nur noch die Frontstellung zwischen zwei Milieus geben. Nämlich dem Konservativen, damit meint er sagt konservativ, aber er meint faktisch, wie er es beschreibt, das Reaktionäre und das Liberale. Ja, die Menschen, die sich für gleiche Rechte, für Integration, für offene Grenzen, benennt das auch, für homosexuellen Rechte etc. ein, Minderheitenrechte, die sich dafür einsetzen, das ist für ihn das liberale Milieu. Und die Frontstellung wird genau zwischen diesen beiden Milieus verlaufen. Und dieses Bild taucht übrigens immer und immer und immer und immer wieder auf. Bei Kubitschek, bei Mohler, auch schon in den 20er und 30er Jahren. Mohler hat ein Buch geschrieben gegen die Liberalen. Der Hauptfeind für die Rechten sind nicht die Linken. Das sagen die auch ganz explizit. Die sagen, mit einem vernünftigen Linken, das sagt jetzt Felix Menzel von der Blauen Narzisse, mit einem vernünftigen Linken kann ich noch eine Gemeinsamkeit finden, sagt übrigens auch Gauland. Ja, sagt natürlich auch jemand wie Jürgen Elsässer, Querfront. Ne? Die gab es übrigens in den 20ern damals auch schon, diese Nationalbolschewisten. Aber mit dem Liberalen geht das nicht. Ja? Weil der Liberale, der Individualismus zerstört all das an Traditionen, an ja auch dieser Abgrenzung nach außen, den diese Leute so toll finden. Und da muss man jetzt mal ganz klar sagen, da ist mit Liberalismus nicht die FDP gemeint, sondern mit Liberalismus sind wahrscheinlich die meisten Menschen gemeint, die heute hier sind, egal welche demokratische Partei sie wählen. Mit Liberalismus ist das offene, gesellschaftliche, demokratische, liberale System, die liberale Mitte, die weltoffene Mitte gemeint. Und diese Frontstellung, ja, da ist letztendlich Alexander Gauland einer der wichtigsten Agitatoren. Und ein durch sein bürgerliches Auftreten immer extrem unterschätzter, aber das ist, Alexander Gauland ist ganz, ganz eindeutig ein Rechtsradikaler.
Was würden Sie sagen, warum Pegida ausgerechnet in Dresden entstanden ist und wo kommt das her? Also was ist Ihrer Meinung nach die Ursache oder die, wo das herkommt einfach?
Ist genau die Frage, vor der ich Angst hatte. Wenn man nämlich als Wessi dann hierher kommt und den Ossis erklärt, warum sie so und so sind. Deswegen will ich auch nicht meine eigenen Hypothesen hier aufstellen, sondern ich habe ein interessantes Gespräch und danach einen E-Mail-Austausch mit einer gebürtigen Dresdnerin gehabt, die im Sommer 1989 noch ausgewandert ist, also nach Westdeutschland rüber. Und die mir schon vor einigen Monaten auf einer Veranstaltung und dann eben danach in Mails sagte, sie wundert das gar nicht, dass das so passiert ist. Sie glaubt, dass einfach diese Bilder der Demonstrationen damals und die Wende, die herbeigeführt wurde, ich meine, da gibt es ja diesen Spruch, das waren eigentlich nur 3%, die das irgendwie herbeigeführt haben. Sie sagt, dass das letztendlich ganz schnell darüber hinweggetäuscht hat, dass einfach hintendran doch eine ganze Menge totalitärer Köpfe da waren. Ehemalige Mitarbeiter der Staatssicherheit etc., die faktisch untertauchen mussten, die auch viel verloren haben und die jetzt irgendwo ihre Stunde wieder gekommen sehen. Und das ist ihre Hypothese. Ja, ich kann das, also ich wundere mich auch, weil es ja auch tatsächlich jetzt sich so auf Sachsen fokussiert. Und ich natürlich heute auch irgendwie so ein bisschen mit offenen Augen durch Leipzig gelaufen bin und eben die Innenstadt ganz anders wirkt. Man sieht ganz viel Refugees Welcome, Rucksäcke oder sowas. Also überhaupt nicht dieses Gefühl, dass da irgendwie was nicht in Ordnung wäre oder dass hier irgendwie die Stadt in der Hand von irgendwelchen rechten Idioten wäre. Wir hatten vorhin drüber gesprochen, ein Freund von mir, der hier wohnt, der sagt, faktisch ist das auch nicht ein städtisches Phänomen, sondern ganz stark aus den umliegenden Gemeinden reingetragen. Ich kann es nicht sagen. Ich kriege nur aus Dresden eben mit von den Leuten, die dort leben, dass die wirklich sagen, das ist krass, wie bedrückend die Stimmung ist. Das tagtägliche Zusammenleben in Dresden ist so unendlich schwierig geworden. Der Riss geht quer durch und ich finde das dramatisch.
Also in Ihrem Buch haben Sie noch eine andere These, glaube ich, vertreten. Und zwar, dass nach der Wende viele sich auch als Verlierer empfunden haben, viele Ostdeutsche, und sich auch als Opfer stilisieren und deswegen auch die neue Rechte so viel Zulauf hat. Also und dann nur die ganze Interpretation und subversive Strategie, die Sie machen, auch greifen kann. Also das ist also dieses sich als Opfer empfinden und dadurch irgendwie Regeln brechen zu dürfen, ja, sich das anzumaßen. Das glaube ich, das fand ich sehr überzeugend übrigens in dem Buch.
Also ich weiß nicht, ob das, also ich möchte das irgendwie gar nicht auf dieses reine Verlierer sein. Das ist mir zu einfach. Ich glaube auch nicht, dass wir das so geschrieben haben. Ganz genau so. Ich glaube tatsächlich, dass, also was diese ganze Szene natürlich in sich hat, ist dieser Opfermythos. Ja, der Opfermythos, der hat verschiedene Vorteile. Erstens mal, wie ich vorhin gesagt habe, gibt es eine Legitimation, faktisch sich zurückzulehnen, zu sagen, ich kann ja sowieso nichts machen, weil ich werde ja klein gehalten. Und der Opfermythos erlaubt einem natürlich auch, also so nach dem Motto, wenn man angegriffen wird, darf man ja auch jemanden auch totschlagen. Also aus der Opferrolle heraus darf man so ungefähr alles, darf man jedes Recht brechen. Ja? Weil Notwehr und sowas, das ist ja diese Inszenierung und das steckt dahinter. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich natürlich irgendwie dieser Strukturwandel hier in Ostdeutschland und so, das wird da alles mit reingespielt haben. Da gibt es aber ja Wissenschaftler, die das definitiv besser beleuchten und so. Viel haben wir dazu auch nicht geschrieben. Also das ist definitiv auch was, ich empfinde das als Glatteis. Mir tut das auch unendlich weh, wenn ich die Berichterstattung darüber sehe, weil ich einfach denke, das trifft so viele Leute in Mark und Bein, die das absolute Gegenteil davon sind. Und ich kann mir das vorstellen, also ich habe das bei Freunden erlebt, die Amerikaner waren und irgendwie um die Welt gereist sind, als Bush Kriege geführt hat, die dann irgendwie geleugnet haben, sie wären Amerikaner, weil sie es nicht mehr ertragen haben, dass sie keine Chance mehr hatten, ein normales Gespräch zu führen, weil jeder mit ihnen über Bush reden wollte, wo sie gesagt haben, ich bin Amerikaner, aber ich mag den Mann auch nicht. Und ich habe das Gefühl, dass es vielen Sachsen momentan ähnlich geht, dass sie wieder so in dieses Klischee reinkommen, dass man, sobald man sagt, ich bin aus Dresden oder Leipzig, außerhalb von Sachsen, gleich irgendwie drauf angesprochen wird und mit was identifiziert. Also ich vermute mal, dass jeder, der heute Abend hier ist, mit diesen Sachen eben nichts anfangen kann und trotzdem damit konfrontiert wird und dazu mal sagen muss und irgendwie sich rechtfertigen muss. Und das ist natürlich eine Katastrophe.
Wir haben noch drei Wortmeldungen.
Ich habe auch drei Fragen. Wenn es zu viel wird, sagen Sie es. Erstens haben Sie auch Götz Kubitschek interviewt, würde ja zu einer demokratischen Recherche auch dazugehören. Zweitens, was spricht eigentlich gegen Ethnopluralismus an sich, ohne das drumherum? Wenn ich zum Beispiel an die Indianer in Amerika denke, dann tut mir das sehr weh, wie die eigentlich nur noch wie im Zoo quasi ihr Leben und in Bezug auf ihre Kultur dann angeguckt werden. Ich habe ein deutsches Herz, das gebe ich zu, und ich möchte nicht, dass uns das vielleicht irgendwann ähnlich geht. Und drittens haben Sie sich gegen Pauschalisierung ausgesprochen. Ich bin öfter auf Legida-Demonstrationen gewesen, habe mich mit manchem einverstanden erklärt, manches habe ich nicht so gut gefunden und habe mein demokratisches Recht auf Meinungsbildung wahrgenommen. Ich finde das etwas unfair, wie Sie über Assoziationsketten versuchen, auch mich in eine Ecke zu stellen, die in Richtung gefährliche Bürger geht. Das habe ich mehrfach auch in meinem beruflichen Umfeld erfahren müssen, dass nachdem ich dort gewesen war, dass ich ja mit einem imaginären Judenstern rumgelaufen bin, nur stand eben darauf Deutsch. Ich habe auf den Legida-Demonstrationen sehr, sehr viele Fremde auch sprechen hören, Polen, Tschechen, ich bin gleich fertig. Schwarz. Ja, lassen Sie mich doch mal zu Ende reden. Und ich bin gleich fertig, unter anderem auch ein Israeli. Und der hat sich auch sehr stark für den Erhalt der deutschen Kultur und des deutschen Volkes eingesetzt, was ich sehr gut fand. Viele, die gegen Grenzen und gegen Nation und Border sind, sind ja im Prinzip dann auch Antisemiten, ne, wenn sie diese Ideologie vertreten.
Also fangen wir gleich mal hinten an. Es gibt auch rechtsradikale Israelis. Insofern, also das ist letztendlich, es gab auch Juden, die Adolf Hitler unterstützt haben. Also die Argumentation, die funktioniert überhaupt nicht. Es gibt auch irgendwie, das hat ja Matthias Matusek auch versucht, es gibt einen Schwarzen in der AfD und dann hat er daraus hergeleitet, dass die AfD deswegen nicht fremdenfeindlich sein kann. Die AfD ist natürlich eine strukturell rechtsradikale und fremdenfeindliche Partei mit massiven antisemitischen Problemen. Das zweite ist, Sie können ja ganz persönlich Ihren Ethnopluralismus leben. Es zwingt Sie ja keiner, eine Muslima zu heiraten. Was das Problem an Ethnopluralismus ist, ist, dass es uns das vorschreiben will. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich will mir nicht von Ihnen oder von Götz Kubitschek oder von der AfD vorschreiben lassen, mit wem ich wie zusammenleben möchte. Nein, wieso? Was ist das? Ist doch totaler Quatsch. Hab ich oder hat irgendwer Ihnen gesagt, Sie müssten den oder den heiraten? Sie können in Ihrem Privatleben machen, was Sie möchten. Sie haben in dieser demokratischen Verfassung, die wir haben, sogar das Recht, zu Hause in Ihren eigenen vier Wänden das Hakenkreuz aufzuhängen und den Hitlergruß zu zeigen. Ja, das. Nein, ich möchte nur sagen, Sie können alles. Nein, das hat mit Stigmatisierung gar nichts zu tun. Ich habe nicht gesagt, dass Sie das tun. Nein, aber das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem. Sie können, ich drehe es jetzt mal so rum, wenn Leute wie Sie in Deutschland etwas zu sagen hätten, würden wir solche Veranstaltungen wie diese heute Abend nicht mehr machen können. Solange Menschen, die so ticken wie die, die heute hier sitzen, das machen können, haben Sie immer noch die Möglichkeit, Ihrer Meinungsfreiheit Ausdruck zu geben. Sie müssen dann aber auch damit leben, dass es Menschen gibt, die eine ganz, ganz andere Meinung haben. Ihnen verbietet hier keiner den Mund, aber ich kann auch ganz ehrlich sagen, dass ich das krank finde. Ja, Meinungsmache, was ist denn Meinungsmache? Sie sitzen hier, Sie sind hierher gekommen und Sie sind jetzt übrigens einer der wenigen, der sich tatsächlich mal traut. Ich habe gerade in den letzten Wochen Veranstaltungen zum Thema Flüchtlinge gemacht. Ja, da kamen die ganzen Faschos überhaupt nicht aus der Ecke. Ja, da macht man Flüchtlingsveranstaltungen, sagt offener Bürgerdialog, da kommt von denen keiner. Die wollen nämlich nicht... Nein, ich habe Sie nicht als Fascho bezeichnet. Die wollen aber nicht diskutieren. Ich habe ja gerade explizit gesagt, Sie sind ja hierher gekommen, Sie stellen sich der Debatte. Aber Sie müssen dann auch damit leben, dass es einfach Leute gibt, die eine andere Meinung haben. Wir verbieten Ihnen den Mund nicht. Wir sagen Ihnen nicht, mit wem Sie ins Bett gehen sollen. Sie dürfen in Dresden demonstrieren, aber Sie müssen auch damit leben, dass eine ganz, ganz große Mehrheit der Bevölkerung einfach mal eine komplett andere Meinung als Sie haben und dass Sie nur ein kleiner Prozentsatz dieses Volkes sind. Vielleicht 15%. Vielleicht sind es in Sachsen-Anhalt auch mal 17%. Ja. Aber es ist eine Demokratie und die Mehrheit der Bevölkerung hat eine andere Meinung als Sie und das finde ich auch richtig so.
Ja, Franke, Universität Leipzig. Ich versuche es jetzt mal wissenschaftlich, um hier wieder mal die Luft rauszunehmen. Aber ich habe durchaus auch Kritik an Ihnen. Also ich denke, dass die eine Aussage oder dass mir wichtig ist, die Kollegen Zick und Heidmeier in ihren entsprechenden Rang zu bringen. Zick und Heidmeier sind im Grunde genommen diejenigen, die diese These aufgestellt haben, dass rechte Gedankengut geht in die Mitte und das schon 2002. Also wir sprechen hier schon eigentlich über eine lange Diskussion. Das ist mir nochmal wichtig zu unterscheiden oder herauszustreichen. Das Zweite, was Sie gesagt haben, es gibt keine Literatur oder wenig Literatur, die das darstellt und erklärt. Da würde ich an die Arbeiten von Andreas Speit, die absolut fundiert sind und seit ungefähr 1998 jedes Jahr auf den Markt kommen, verweisen. Also es gibt genug Arbeiten, die das darstellen. Und Speit ist Journalist, hat Kubitschek auch direkt interviewt, ist in seinem nächsten Buch drin und so weiter und so fort. Also da würde ich doch bitten, die Kollegen entsprechend darzustellen. Aber meine Frage, um es auch kurz zu machen, Sie haben vorher unterschieden zwischen der neuen Rechten, Nationalsozialisten und Faschisten. Die neuen Rechten wären keine Nationalsozialisten, das teile ich nicht, sondern ich glaube, dass man da nicht so fein unterscheiden sollte. Karl Schmidt ist eindeutig jemand, der natürlich intellektuell ist, aber eine entsprechende Position im Dritten Reich hatte und ich glaube, da braucht man nicht drüber diskutieren. Also darum meine Frage, wie unterscheiden Sie nochmal genau zwischen neuer Rechten, Nationalsozialisten und Faschisten? Danke.
Ja, also den ersten Teil, da haben wir gar keinen Dissens. Ich habe das ja nicht behauptet. Ich habe nur gesagt, wir haben ein Buch schreiben wollen, was eine breitere Bevölkerungsschicht erwischt, weil die klassischen wissenschaftlichen Bücher einfach nur in extrem kleinen Auflagen von extrem wenigen Menschen gelesen werden, maßgeblich aus dem akademischen Umfeld. Und es ist eben was anderes, ob sie in einem wissenschaftlichen Verlag publizieren oder ob sie bei Hansa publizieren, der ein ganz anderes Vertriebsnetz da auch hat und ganz andere Möglichkeiten. Ich habe auch nie für mich in Anspruch genommen, dass ich der Erste bin, der irgendwie diese Thesen aufgestellt hat, sondern ja, also die Kollegen sind da auch zitiert. Also das an der Stelle geht die Bemerkung leider etwas ins Leere. Aber die Unterscheidung, ich sag's mal so, also dass ich immer betone, dass die neuen Rechten nicht in dem Sinne Nazis sind. Was sind denn Nazis? Ja. Kann man auch 200 verschiedene Möglichkeiten, das zu definieren, aber eine Sache, eine ganz institutionalisierte Sache, die eben der Nationalsozialismus irgendwo hat oder die Neonazis, ist ja ganz klar auch diese Begeisterung für Adolf Hitler Und ganz klar auch dieses bis hin zu Leugnen der Gaskammern oder sogar Gutheißen. So. Und das ist jetzt was, das würde ich jetzt jemandem wie Alexander Gauland oder Götz Kubitschek oder auch einem Björn Höcke in dieser Form nicht unterstellen. Die spielen da zwar da durchaus mit, also jemand wie Höcke, der ist da schon ziemlich nah dran, ja, aber jemand wie Kubitschek, der hat die Abgrenzung schon ganz gut hin, weil er natürlich auch weiß, dass ihm das schaden würde. Höcke ist ja jemand, der spielt schon damit, ne? Sein tausendjähriges Deutschland. Die Hitlerzeit ist bei ihm nur die 12 Jahre, ja. Da ist ja teilweise auch in den Programmen der AfD, wo dann ganz klar gesagt wird, wir wollen weg von der Erziehung über das Dritte Reich, wir wollen stärkeren Fokus auf andere Zeitperioden in der Bildung, in der Schulbildung etc. Also da ist natürlich auch ein bisschen was dabei und es ist auch mit Sicherheit zunehmend zu beobachten, dass da auch antisemitische Untertöne mit reinkommen. Insofern, natürlich ist der Übergang irgendwo fließend. Aber es ist eben nun mal so, dass man jemanden wie Alexander Gauland einfach nicht neben einen glatzen Neonazi stellen kann. Weder intellektuell noch vom Auftreten noch von der Argumentationslinie. Dass es jetzt natürlich interessant ist, dass die NPD anfängt, teilweise genau die Geschichten zu übernehmen. Also wenn die jetzt, die plakatieren jetzt genau die Begriffe, Lügenpresse abschalten und sowas, die aus der neuen rechten Szene kommen und das wächst ja auch bei Pegida oder sowas zusammen. Aber das ist eben die Unterscheidung. Also die neue Rechte ist ja faktisch auch alleine schon deswegen eine neue Rechte heute, weil sie eben diese Altlasten nicht mehr mitschleppt. Ich glaube, dass die neue Rechte sich auch so gut entwickeln konnte in den letzten Jahren, weil sie diesen Malus, den noch die Republikaner hatten, die faktisch auch schon neurechts angehaucht waren, aber die hatten natürlich an ihrer Spitze immer noch einen alten SS-Mann mit Schönhuber, der ein Buch geschrieben hatte, wo er ganz klar gesagt hat, er bereut seine Zeit in der SS nicht und er ist sogar stolz drauf. Ja, das konnte man noch leichter einsortieren. Da wusste man, das sind eben noch die alten Nazis, die sich da sammeln. Aber die haben die ja heute nicht mehr. Das ist einfach auch die Gnade der späten Geburt. Die Zeiten haben sich verändert. Da sind ja Altnazis in dem Sinne sind nicht dabei und die klassischen Neonazis eben auch nicht. Und das haben die natürlich auch genauso eingefädelt, weil sie wissen, dass ihnen das sonst schadet. Ja? Die sind nur so weit gekommen, wie sie jetzt gekommen sind, weil sie sich zumindest am Anfang sehr klar abgegrenzt haben und eben bei vielen auch dieses Gefühl erweckt haben, Mensch, jetzt stellt ihr da jemanden in die Nazi-Ecke, der ist doch gar kein Nazi. Ja? Und das hat extrem verfangen und das ist einer der maßgeblichen Erfolgsfaktoren, meiner Meinung nach.
Sie haben schon Ihre Skepsis angedeutet gegen so Erklärungsmuster, die dann sagen, ja, warum ist das jetzt ausgerechnet in Dresden und was unterscheidet Clausewitz von bla bla bla. Also das heißt sozusagen, diese deutsch-zentristische Beschreibung dieser ganzen Probleme und wenn ich mir so jemanden wie Donald Trump anschaue, der auch antidemokratisch fremdenfeindlich argumentiert und damit auch schon halb mehrheitsfähig ist, dann frage ich mich nicht, ob man aus diesem deutschen Klein-Klein vielleicht auch mal rauskommen muss und vielleicht sehen muss, dass es eine größere Bewegung ist, die sozusagen in Deutschland jetzt ihren Niederschlag in Parteien wie der AfD oder in Pegida findet. Also es würde mich interessieren, ob sie das sozusagen als eine innerdeutsche Einzelsonderdebatte sehen würden oder in welchem Rahmen sie das in einer globalen Politik oder wie auch immer sehen würden.
Also ja und nein. Ich sehe schon ein deutsches Spezifikum, weil wir eigentlich so ein bisschen bis vor kurzem die Insel der Seligen waren. Das muss man so hart sagen. Also ich bin viel in Österreich, auch bei Veranstaltungen gewesen in den letzten Jahren, schon in den letzten 5 Jahren. Und wenn man da die FPÖ steht da bei 30%. Und die sagen dort auf Veranstaltungen unter dem offenen Applaus von einem Drittel der Bevölkerung, also von den Leuten, die da sind, ne, da versteckt sich auch keiner, die sagen dort Sachen, das würde sich hier die NPD nicht trauen. Ne? Und wenn man sich Le Pen in Frankreich anschaut oder die Schwedendemokraten, also wir hatten da einfach tatsächlich in den letzten Jahren noch eine Sondersituation, aus der wir aber halt natürlich auch irgendwie lernen sollten. Also es ist jetzt, ich glaube ehrlicherweise, der Kampf dagegen, dass sich eine rechtsradikale Partei im Parteienspektrum etabliert mit der AfD, der ist schon verloren. Die AfD wird bleiben. Und die Frage ist nur, steht sie bei 7-10% oder steht sie bei 17-20% oder irgendwann bei 30%? Das ist, glaube ich, der Kampf, den wir fechten müssen. Ich glaube, das muss man einfach dann auch mal, wenn man das überschlägt, so hart sagen. Es gibt in Deutschland 5 bis 6 Millionen, vielleicht auch 5 bis 10 Millionen Menschen, die sich tatsächlich bewusst dazu bekennen, dieses Gedankengut zu vertreten. Also vielleicht nicht in allen Punkten immer, aber mal ganz platt gesagt, wenn 17% der Leute in Sachsen-Anhalt und 10% in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg jetzt in 2 Wochen die AfD wählen, dann kann doch niemand von denen mehr so tun, als ob er nicht wüsste, wer die sind. Niemand kann mehr so tun, als ob er nur mal aus Protest gedacht, und die sind doch eigentlich ganz bürgerlich. Die Leute bekennen sich bewusst dazu. Die Leute, die jetzt noch AfD wählen, die wollen auch auf Flüchtlinge schießen und auch auf Frauen und Kinder. Das ist so. Und das ist was, oder es schadet ihnen zumindest nicht. Sie akzeptieren das irgendwann, auch so eine fadenscheinige Begründung. Ansonsten ist es natürlich ein europäisches und ein selbst darüber hinaus Problem. Ich meine, das ist auch ganz interessant, dass Trump heute Nacht tatsächlich auch sich wieder auf Angela Merkel gestürzt hat und auf die deutsche Flüchtlingspolitik und da eben auch massiv schürt. Das ist halt der Punkt, die helfen sich auch alle gegenseitig. Ja, also das ist ja dann kam auch die Umfrage heute, dass natürlich die meisten Trump-Unterstützer in Deutschland bei der AfD zu finden sind. Interessanterweise allerdings ist es auch so, dass 25% der AfD-Wähler Trump gut finden, aber 50% nicht. Also das ist schon, finde ich dann schon, wie das zusammenpasst, weiß ich auch nicht so genau. Aber es ist eigentlich ein Phänomen der westlichen Welt. Und es ist eine Riesenherausforderung für das demokratische System insgesamt. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich habe nicht das Gefühl, dass wir schon eine echte Antwort darauf gefunden haben.
Ja, vielen Dank.
Wir müssen uns ein bisschen beschleunigen mit dem Hin und Her, sonst, aber es gibt nämlich relativ viele Fragen.
Wortmeldungen. Ich würde das auch aufgreifen an das bisherige anschließen. Andreas Zick und Wilhelm Heidmeier sind ja verantwortlich für die Studienreihe der deutschen Zustände, die seit 2001 in Bielefeld entstanden sind. Die Mittelstudien sind in Leipzig entstanden seit 2002 und ich hänge mich etwas an dem Begriff auch, weil mich sehr interessieren würde, was Sie mit dem Begriff der Mitte eigentlich verbinden. Also der Griff nach der Mitte impliziert ja tatsächlich auch etwas, was spätestens seit Lipset etwas in Frage steht, nämlich dass es sich dabei um einen Ort des Maßes und der Mäßigung handelt und nicht etwa der Extremismus der Mitte selber der Faschismus ist. Der Griff nach der Mitte, das hat die Zeit ja auch entsprechend aufgelegt, ist die bedrohte Mitte, das sagt auch Lothar de Maizière in seinen Stellungnahmen. Sie sagen auch der Griff nach der Mitte. Ich würde vermuten, dass die Mitte selber gar kein Schutzraum war, sondern sich jetzt nur zeigt, was dort schon potenziell angelegt ist. Deswegen hießen die Studien eben auch die Mitte-Studien. Und mich würde interessieren, was ist für Sie die Mitte? Und was ist das für ein mythischer Ort und wie sehen Sie ihn?
Also, das ist eine gute Frage und ein guter Punkt. Die Mitte ist natürlich erstmal ein soziologischer oder so, also ein sozioökonomisch definierter, also stärker ökonomisch vielleicht sogar als soziologisch, aber es greift ineinander. Eine saubere Definition ist fast unmöglich, vor allem wenn man es eben verschränkt. Gesine Schwan hat das mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Die sagte, man sollte sich von dem Glauben verabschieden, dass Mitte gleich demokratisch heißt. Ne? Also man kann eben auch wirtschaftlich in der Mitte stehen, gut situiert, entsprechende Bildung etc. und politisch trotzdem extrem sein und oder radikal zumindest. Insofern, also haben Sie mit Ihrer Frage da ein großes Thema aufgeworfen. Ich spreche inzwischen eigentlich immer von der liberalen Mitte, ja, also politisch positioniert. Ob die auf Dauer tatsächlich die Mehrheit stellt, das ist eine Frage, die ich mir auch stelle. Da kommt es immer so ein bisschen auf meine Tagesform an, was auch je nachdem, was so im Postkasten ist und so, ob ich das glaube oder nicht. Also es gibt Tage, an denen bin ich sehr optimistisch, weil gute Meldungen kommen. Und es gibt Tage, da bin ich wirklich, gucke ich irgendwie, ob ich mich für die Green Card bewerbe. Aber dann lande ich bei Trump, hilft mir auch nicht. Nein, aber im Ernst, also das ist eine Herausforderung. Ich glaube, die Mitte war lange ein Ort, in dem gelerntes demokratisches Denken deutliche Mehrheiten hatte und wo man vielleicht jetzt merkt, dass man es nicht geschafft hat, das gelernte demokratische Denken immer in Überzeugung zu übersetzen. Ich glaube ganz persönlich auch, dass wir vielleicht jahrzehntelang Fehler gemacht haben. Ich vermute mal, dass hier auch eine Menge Leute sind, die westdeutsch sozialisiert wurden. Für mich war schon als Kind, als ich irgendwie mich damit, war immer so demokratisch. Das war so unsere Seite vom eisernen Vorhang. Demokratisch ist gut, weil da geht's den Leuten gut. Also auch dieser wirtschaftliche Erfolg. Und dann hat man auf die andere Seite, ja, und die haben da ja keine Bananen und keine Orangen. Und deswegen ist Kommunismus und Totalitarismus ist schlecht. Ja, also man hat das extrem eng verknüpft mit so einem wirtschaftlichen Argument und nicht Demokratie an sich als Selbstwert, ja, Freiheitsrechte etc. Das ist den Leuten nicht so nahe gebracht worden. Und ich habe das Gefühl, jetzt in so Zeiten, wo sich Leute abstiegsbedroht fühlen, wo wir auch kein Wirtschaftswachstum mehr von 5% oder sowas in Deutschland haben, das Wirtschaftswachstum woanders ist. Und wenn man dann hinschaut, wo ist denn das Wirtschaftswachstum, dann ist das heutzutage ganz oft in Gegenden, wo halt keine Demokratie herrscht, wo halt dann stark rohstoffgetrieben etc. Aber das sind halt Diktaturen, ob das arabische Diktaturen sind, ob das in Afrika ist. Aber das ist nicht dieses westliche Demokratiemodell. Und ich habe das Gefühl, dass das einer der Gründe ist, warum die Leute sagen, ja, also gut, ja, hier im Osten sind es vielleicht auch die versprochenen blühenden Landschaften teilweise gewesen, die dann nicht kamen, wo man sagte, irgendwie, die möchte ich aber auch haben zur Demokratie. Ja, und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen, ja, also vielleicht brauchen wir ein anderes Narrativ für Demokratie. Für Mitte, also die Mitte wieder neu aufbauen, das glaube ich tatsächlich. Aber Antworten, wie Sie merken, endgültig habe ich keine.
Mir schien diese Trennung, die der Gauland da aufgemacht hat, die Sie zitiert haben, also beruf mich da jetzt drauf, zwischen konservativem Milieu und liberalem Milieu, doch irgendwie in dieser Zeit doch ziemlich plausibel. Also eher eine sehr reaktionäre, eine sehr zukunftsängstige Reaktion auf, was da noch alles kommen wird. Nach den letzten 20 Jahren hat sich ja unglaublich viel verändert und das, glaube ich, ist halt ziemlich stark. Und da hat sich jetzt sowas wie die AfD festgesetzt, ja nicht nur in normalen bürgerlichen Milieu. Ich habe irgendwie Professoren gekannt, die waren da Feuer und Flamme. Nicht mehr, hoffe ich. Anyway, die Frage ist aber, das Gefühl, was mich umschleicht, ist nach wie vor, dass es keine Antworten gibt in den liberalen Milieu. Also wenn ich die Linken angucke hier in Leipzig, dann hängen die irgendwie alle am Anfang des 20. Jahrhunderts rum. Die benutzen die gleichen Vokabeln, die haben die gleichen Feindbilder. Keine Ahnung, verstehe ich immer nicht, weil ich immer wieder das Gefühl habe, die Rechten, die sind schon im 22. Jahrhundert. Die haben wissen ganz klar, wo es hingeht. Gibt es denn oder gab es Momente in Ihren Recherchen, um das jetzt auf eine Frage runterzubrechen, wo Sie sagen, die Liberalität, das liberale Milieu hat auch ein Gegenbild und vielleicht ergibt sich nochmal eine andere Struktur? Wir können denn uns nur nicht immer auf Frau Merkel berufen, die erstaunlicherweise ja das liberale Gegenbild jetzt ist, aber was ist es denn dann? Was ist denn da noch?
Da würde ich übrigens sogar widersprechen wollen. Ich glaube nicht, dass Angela Merkel das liberale Gegenbild ist, weil Angela Merkel eigentlich auch wieder ein kollektivistisches Gegenbild formiert. Also wenn Sie mal mit Kommunalpolitikern sprechen, die haben riesige, riesige, riesige Probleme, selbst wenn sie extrem wohlmeinend sind, mit dieser Bundesregierung, weil die ihnen mit, also die meisten Kommunen sind ja Haushaltssicherung. Das heißt, die dürfen gar nicht einfach mal einen Nachtragshaushalt beschließen und zum Beispiel Integrationskurse anbieten. Ja? Die dürfen faktisch, sind den meisten Kommunen die Hände gebunden bei dem Versuch, individuelle Lösungen für individuelle Probleme, weil da kommen individuelle Menschen zu uns. Ja? Genau, insofern, ja, aber das steckt ja schon damit drin, weil faktisch muss das irgendwie das Bild sein. Wir müssen kollektiven Lösungsmodellen individuelle entgegensetzen, weil Menschen kommen, die individuelle Probleme haben und auch die Menschen hier individuelle Probleme haben. Und wie wir das schaffen sollen, weiß ich noch nicht. Also insofern, es gibt dieses fertige Modell noch nicht. Ich glaube, das ist eben auch gerade die Herausforderung, die jetzt die liberale Mitte hat, die eben in einer sehr gemütlichen Position war, weil sie dachte, das wäre jetzt einfach für immer so. Ja, vor 5 Jahren hätten wir alle nicht geglaubt, dass wir mal wieder über sowas diskutieren würden. Und ich will jetzt einfach nur mal auch ein positives Bild zeigen, wo das passiert ist, dass es am Sonntag in der Schweiz passiert. Ja, das sind Freunde von mir, die Operation Libero. Das ist jetzt, also das sind wirklich auch Liberale. Wir treffen uns einmal im Jahr, und zwar nicht Parteiliberale, sondern das sind schon Liberale, aber in Parteien und außerhalb und auch von anderen Parteien. Wir treffen uns einmal im Jahr mit Leuten aus Österreich, der Schweiz und Deutschland, so als liberale Vordenker, wenn man das so nennen will, aber total informell, in Horb am Neckar für 3 Tage und diskutieren. Da war Operation Libero, die sind da auch seit 2 Jahren dabei und die haben genau das, was sie jetzt umgesetzt haben, skizziert, weil sie auch sagen, wir wollen uns in dieser FDP in der Schweiz, die ist total, es gibt keine Partei in der Schweiz, die so ein modernes Liberalismusverständnis verkörpert, dieses junge, moderne Liberalismusverständnis, die Weltoffenheit und die haben es ja tatsächlich geschafft, dort eine eigentlich schon verloren geglaubte Geschichte zu drehen, ohne viel Geld, mit ganz viel Aktivismus, Überzeugung, wo sie es eigentlich wieder umgedreht haben, wo sie gesagt haben, wir sind jetzt nicht mehr der Goliath, der von dem David von rechts außen angeschossen wird, sondern faktisch sind wir genau andersrum. Ja? Die sind jetzt schon die Etablierten. Und wir sind diejenigen, die eben auch mit so ein bisschen Guerilla-mäßig und sowas und dagegenhalten müssen. Und die haben ja, was ich ganz wichtig fand, war, die haben ja nicht auf die Tränendrüse gedrückt. Die haben ja nicht irgendwie, auch nicht die SVP persönlich angegriffen oder so. Die haben den Leuten ganz klar gemacht, liebe Leute, wenn diese Geschichte durchgeht, mit der die Durchsetzungsinitiative, Leute automatisch ausgeschafft werden, wenn sie auch nur zu schnell gefahren sind, die einen ausländischen Pass haben, dann werden wir alles verlieren nach und nach, was die Schweiz groß gemacht hat. Weil das ist der Einstieg in das Zweiklassenrechtssystem. Das ist der Einstieg in die Abschaffung der liberalen Demokratie. Das heißt, ihr habt jetzt die einmalige Möglichkeit, mit einem Kreuzchen euch für den liberalen Verfassungsstaat zu positionieren. Ja, also wirklich mit einem ganz klar argumentativ vorgetragenen Bekenntnis zur liberalen Schweizer Verfassung. Und das hat funktioniert. Und das macht mir Mut. Und ich habe das Gefühl, dass wir da aber vielleicht noch 2 Jahre hinten dran sind.
Ja, guten Abend. Ich muss jetzt mal provokativ fragen. Glauben Sie, dass wir noch in einer Demokratie leben? Warum frage ich das? In Zeiten von spielsüchtigen Banken, Tage 2 und ESM und jetzt die Einlagensicherung, die so ganz nebenbei jetzt alles so durchgewunken wird in der EU, im Europäischen Parlament, habe ich so das Gefühl, dass wir nicht mehr in einer Demokratie leben, weil das Volk hat auf gut Deutsch, naja, die Nase voll. Ja, das treibt wahrscheinlich auch die Bürger zur AfD oder wohin auch immer, in extremistische Parteien in ganz Europa, würde ich behaupten. Es gibt kein Mitspracherecht. Und es ist kein Schwachsinn.
Lassen Sie noch mal zu Ende reden.
Ich meine jetzt auch in Form von der Schweiz. Kann man ja als positiv bezeichnen. Man hätte vielleicht erwarten können, die Schweizer stimmen alle mit Ja, sie haben mit Nein gestimmt mehrheitlich. Es war interessant. So die. Und was ich eigentlich wissen möchte, ist es denn nicht eigentlich so, wir diskutieren hier über eine Sache, über die AfD und über die Asylpolitik und so weiter, so dass eigentlich alles untergeht, was hier nebenbei noch läuft. Ich habe große Angst, ich habe keine Angst vor Rechten oder vor Nazis, ich habe große Angst vor den Banken, die hier alles verscherbeln und vor allen Dingen, also sagen wir mal so, die Kinder und die Erben und die Enkel, die werden das alles noch bezahlen müssen. Das ist jetzt ein bisschen weit rausgeholt, aber man muss das ja auch mal mit ansprechen. Also es geht ja nicht nur.
Wenn Sie mir eine Zwischenbemerkung erlauben, mir ist das natürlich klar, dass wir hier eine politische Diskussion führen mit jemandem, den wir als Autor eines Buches eingeladen haben. Wir haben 2 Teile in diesem Abend. Der eine Teil ist der offizielle Teil, wo wir den Autor zu seinem Buch befragen. Das war jetzt nicht direkt eine Frage zu diesem Buch.
Die Frage wäre höchstens, glaubt er wirklich noch an eine Demokratie, weil es eben wirklich so eine Willkür ist? Und ich glaube auch, weil vorhin auch mal dieses Thema aufkam.
Ich will das auch nicht abwürgen. Ich will nur sagen, wir können da später auch noch diskutieren. Okay. Wir laufen ja nicht weg. Ja. Wir können keine Fragen zulassen, die nicht übers Mikrofon laufen. Wir haben ja Zeit dafür. Jetzt können Sie.
Darf ich genau einen Satz? Also ich glaube schon, dass wir in der Demokratie sind. Allerdings glaube ich durchaus auch, dass wir Demokratie neu denken müssen. Natürlich sieht eine Demokratie anders aus, wenn man in einer globalisierten Welt lebt, wo allein die Europäische Union 500 Millionen Mitglieder hat, dann bleibt natürlich für jeden Einzelnen weniger Mitentscheidungsmöglichkeit auf der Ebene. Aber wir können uns ja auch nicht vorstellen, dass wir die großen Probleme dieser Welt noch in irgendeiner Form alleine in Deutschland regeln können. Das kann keiner. Ja. Ich teile eine Beobachtung, teile ich absolut. Also übrigens, die Schweiz würde ich in Teilen als Vorbild nehmen. Ich habe 2011 mal ein Buch darüber geschrieben, in Teilen aber auch nicht, weil in der Schweiz dürfte man tatsächlich auch die Todesstrafe wieder einführen oder sonst was. Die haben nicht diesen Verfassungsgerichtsvorbehalt wie bei uns. Das heißt, in der Schweiz dürfen sie alle Menschenrechte aussetzen, wenn sie nur eine Mehrheit haben. Auch diese Abstimmung am letzten Sonntag, muss ich ganz ehrlich sagen, die Mehrheit über Minderheitenrechte abstimmen lassen, halte ich für falsch. Ja, so, insofern bin ich auch ganz froh, dass so eine Form von Abstimmung in Deutschland nicht möglich ist. Eine Abstimmung über irgendwelche Bahnhöfe oder Stromtrassen oder so, die würde ich mir allerdings wünschen. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte in einem Satz, ist, ich teile ansonsten Ihre Sorge, dass sämtliche anderen wichtigen Themen momentan verdeckt werden von der Flüchtlingskrise. Ich habe am Sonntag bei den Heute-Nachrichten mal drauf geachtet, die dauern 10 Minuten und es waren 7 Minuten Flüchtlingskrise, 1 Minute was anderes, 1 Minute Sport, 1 Minute Wetter. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil es auch noch andere Themen gäbe, über die wir in der Demokratie auch im Sinne der Zukunftsfähigkeit diskutieren müssten, Alterssicherung, auch TTIP etc. Diese Sachen gehen unter und das halte ich tatsächlich auch für ein Problem. Das halte ich übrigens, da bin ich auch jetzt wieder tatsächlich extrem enttäuscht von dieser Bundesregierung, dass die in dieser schwierigen Zeit es nicht schafft, dann wenigstens auch mal mit einer Stimme zu sprechen. Dieses Theater, was da herrscht, ist ja wirklich abendfüllend und sorgt eigentlich dafür, dass Politik ansonsten nicht mehr stattfindet. Und wie gesagt, sprechen Sie mal mit Kommunalpolitikern, die sind gerade am Verzweifeln.
Ja, ich habe auch noch mal 2 Fragen zu Ihrem Buch. Bitte? Ach so, ja, so. Also wenn es um rechte Demos geht, da guckt man ja eher oft nach Dresden und mir ist jetzt, wo Sie auch oftmals Stichwort Homophobie angesprochen hatten, diese Demo für alle eingefallen in Stuttgart und ich wollte mal fragen, wie Sie die bewerten und ob Sie die auch, also mit Pegida und Legida etc., ob Sie das finden, dass das auf einer Stufe ist. Und meine andere Frage wäre zu Lucke, also ich persönlich, es wird ja immer so wahrgenommen, dass irgendwie dieser Rechtsruck der AfD besonders nachdem Lucke gegangen ist, vollzogen wurde. Und ich hatte jetzt Lucke persönlich, obwohl ich nun wirklich kein Fan von ihm war, nicht als rechtsextrem wahrgenommen. Und Sie hatten ja aber schon gesagt, dass Sie ihn so wahrnehmen. Und darum fände ich das interessant, wenn Sie da nochmal näher drauf eingehen, auf die Aussage.
Also ich bin da extrem vorsichtig, was die Formulierungen angeht. Wir haben ja ein paar Wissenschaftler da. Rechtsextrem ist nicht rechtsradikal. Rechtsradikal, rechtsextrem, rechtsextremistisch. Rechtsradikal ist die mildeste Version. Ich würde zum Beispiel auch nicht, also die Diskussion, ist die NPD rechtsextremistisch, läuft gerade vom Verfassungsgericht. Ich würde die AfD definitiv rechtsradikal nennen, das ist abgesichert. Sie können auch jemanden wie Björn Höcke oder Gauland rechtsradikal nennen. Ich behaupte auch, dass man Lucke rechtsradikal nennen kann. Rechtsextrem würde ich ihn nicht nennen, ich würde auch die AfD als Ganzes nicht rechtsextrem nennen. Lucke hat schon übrigens auch ganz stark, wenn man sich die innerparteiliche Demokratie angeschaut hat. Ich meine, die AfD ist ja wirklich innerparteilich die am wenigsten demokratische Partei überhaupt. Die halten sich ja regelmäßig am Regeln. Genau, die zweite Frage war, Demo für alle. Ja, Demo für alle. Also, da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, nicht jeder, der sich für ein klassisches Familienbild einsetzt, der vielleicht auch gegen die absolute Gleichstellung von homosexuellen Partnerschaften etc. ist ein Rechtsradikaler. Ja? Es muss in einem demokratischen Spektrum auch Platz für konservative Meinungen geben. Meine Oma war auch keine Rechtsradikale und die hätte damit Probleme gehabt. So, ich habe eine andere Meinung, aber deswegen, diese Demos müssen möglich sein und ich glaube auch, dass gerade dort tatsächlich einfach auch wirklich teilweise vielleicht auch naive, aber wirklich viele besorgte Eltern sind, die auch eben vielleicht die falschen Publikationen lesen. Deswegen, die würde ich tatsächlich nicht alle in einen Topf werfen wollen. Für sowas muss Platz sein und das ist Meinungsstreit. Das muss möglich sein. Die Macher davon sind aber natürlich hochproblematisch. Frau Kubi, Frau von Storch sind ja die dahinter stecken. Und die hängen natürlich in diesem rechtskatholischen Netzwerk, das ist übrigens der Teil im Buch, der tatsächlich von meiner Co-Autorin stammt, der auch gut ist, also das muss man muss ja auch mal loben können, wozu sie einen langen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vor 2 oder 3 Wochen geschrieben hat, also dieses rechtskatholische Netzwerk, ne, wo dann eben auch wieder so Publizisten mit drin hängen, wie Matthias Matusek, ehemals Welt, der jetzt rausgeflogen ist, wie jemand wie Kissler vom Cicero oder sowas, ursprünglich Papst treuen, den neuen Papst hassen sie alle, ja, irgendwie die extremen Wert auf das Christentum legen und diese christliche Nächstenliebe nicht so ernst nehmen. Ja? So, diese Leute findet man da und da gibt es dann auch wieder Querverbindungen in Richtung AfD, in Richtung Pegida. Ne? Dann tauscht man sich auch mit den Speakern aus und da liest man auch entsprechend Perinci und Sarrazin und so. Das ist schon so. Also da wird massiv natürlich auch in der desorientierten Mitte gefischt.
Also ich spreche jetzt ein Thema an, auch auf die Gefahr, dass ich jetzt in eine falsche Ecke gestellt werde. Das Thema sind die ökonomischen Verhältnisse. Ich weiß nicht, ob das in Ihrem Buch angesprochen wird. Hier in der Diskussion kam es irgendwo nicht hoch. Ich sag's mal abstrakt. Wir sprechen immer von den Flüchtlingen, über die Situation, wo jetzt die neue Rechte hochgekommen ist. Aber wenn ein von außen auf ein System eine Störgröße zukommt, dann hängt es von der Beschaffenheit des Systems ab, wie es das verarbeiten kann. Mal ganz allgemein gesprochen. So, wenn wir ein gefestigtes System hätten, könnten wir das Ganze auch besser verarbeiten können. Ich bin der Meinung, dass hier die Bevölkerung als solches extrem verunsichert ist. Nicht nur die, die durch den Rost gefallen sind, die sich blühende Wiesen versprochen haben und so weiter, sondern das ist auch in den Unternehmen passiert, über viele Jahre systematisch Abschaffung des Komfortgürtels. Das heißt, und das bleibt natürlich nicht in den Unternehmen, das geht in die Gesellschaft dann auch über. Wir haben eine insgesamt enorm verunsicherte Gesellschaft, verunsicherte Menschen und auf diese treffen jetzt diese Flüchtlinge. So, und das ist, denke ich, die Situation. Und ich sage das jetzt auch nur, weil wir immer darüber reden, was können wir tun, was können wir machen, nur diskutieren. Ich denke, wir müssten auch an unseren Verhältnissen arbeiten. Ich bin übrigens oder war sehr lange auch FDP-Mitglied, bevor Sie mich jetzt irgendwie in die linke Ecke tun. Aber das ist ich habe auch an einer guten Position in großen Konzernen mitgearbeitet. Ich kenne die Aufsätze der Personaler, ja, Abschaffung des Komfortgürtels und so weiter. Das ist gelaufen, das ist passiert und das ist Teil unserer Gesellschaft. Und da sprechen wir eigentlich nie darüber, weil wir auch keine Lösung wissen. Ich habe auch keine. Ja. Und da stecken wir irgendwo den Kopf in den Sand, da gucken wir weg. Aber solange wir dieses Thema ausklammern, denke ich, werden wir auch nicht wirklich vorwärts kommen.
Ich will Sie da gar nicht in irgendeine Ecke stellen, also davon mal ganz abgesehen, ist eine legitime Position. Ich muss ganz ehrlich sagen, also es gibt natürlich immer Leute, denen es vielleicht heute schlechter geht oder die mindestens das Gefühl haben oder denen es allgemein nie gut ging. Ich sage Ihnen jetzt aber mal ganz ehrlich, was meine Beobachtung ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass die im Schnitt fremdenfeindlicher wären als andere Teile der Bevölkerung. Also wenn Sie sich die AfD anschauen, da sind nicht die Leute in führenden Positionen, die vom Abstieg bedroht wären. Und wenn Sie sich die Leserbriefschreiber anschauen, die mit Klarnamen und Professorentitel Leserhassbriefe, die auch justiziabel sind, an Medien schreiben, das sind nicht die Leute, die vom Abstieg bedroht sind. Also ich wäre da sehr, sehr vorsichtig, dass alleine, also dieses fremdenfeindlichen Impuls gerade alleine an sozialen Dingen festzumachen, weil ich glaube, da würde man ganz, ganz vielen Menschen, die sich gerade extrem engagieren und die nicht viel haben, aber noch bereit sind abzugeben, sehr, sehr Unrecht tun. Ich glaube darüber hinaus, dass es eben tatsächlich auch, also das ist eigentlich ursprünglich mal die erste Beobachtung, wo ich in Kontakt mit der neuen Rechten kam gewesen. Es gibt halt auch seit einigen Jahren extremen Beschuss, der den Leuten Angst gemacht hat, ohne dass es greifbar geworden ist. Also, und da sind wir übrigens, das ist ganz auch interessant, ne? Beatrix von Storch, ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von Ihnen mal gehört vom Bankhaus Flossbach von Storch. Das Bankhaus Flossbach von Storch macht sein Geld mit Krisenanlagen. Ja? So, das ist dann ganz komisch. Beatrix von Storch macht ein Netzwerk, das heißt Freie Welt und noch so ein paar andere. Ja, da schreiben dann regelmäßig Leute von Flossbach von Storch, alles bricht zusammen, der Goldpreis explodiert, unser Geld ist nichts mehr wert, etc. Ja, Leute aus dem Freie Weltnetzwerk treten dann wiederum auf bei Flossbach von Storch und halten da Vorträge oder bei Konferenzen, wo die dann auch da sind und wo die dann ihre Krisenanlagen gerne verkaufen. Degussa Goldhandel gehört zum von Fink-Netzwerk. Das ist übrigens, also diese ganzen Geschichten werde ich bald mal noch publizieren. Die sind leider rausgestrichen worden, weil sich dann kurz vor Abgabe des Buches rausgestellt hat, dass meine Co-Autorin mit ihrer Kanzlei, in der sie arbeitet, genau für diese Leute arbeitet. Also mit solchen Sachen durfte ich mich darum quälen. Da haben sie das von Fink-Netzwerk, ne? Degussa Goldhandel, da haben sie dann jemanden wie Thorsten Polleit, der sich als Chefsvolkswirt Degussa Goldhandel geriert und jedes Jahr dokumentiert, jetzt dieses Jahr weiß ich es nicht, aber die 5 Jahre davor, weil ich das recherchiert habe, jedes Jahr, dieses Jahr das, die Katastrophe und die krasse Goldpreisexplosion voraussagt. Ja? So, und das, wenn sie das lange genug in die Leute reinhämmern, dann muss die Krise gar nicht mehr wirklich kommen. Dann glauben die Leute, die Krise ist schon da, ohne dass sie selbst gespürt haben. Und es gibt dann einfach immer mehr Leute, die ein Interesse an der Krise haben. Weil jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben, weil Sie irgendwie gedacht haben, der Zusammenbruch kommt, Sie haben all Ihr Geld in Gold gelegt. Jetzt ist aber dummerweise der Goldpreis eingebrochen in den letzten Jahren. Weil nämlich die Krise nicht gekommen ist. Die Hyperinflation, vor der vor 5 Jahren alle gewarnt haben, ist nicht gekommen. Ist nicht passiert. Ja, so, dann haben Sie natürlich auf einmal, haben Sie Gold zu Hause liegen, und sie stehen als Schwätzer da, weil sie ihrer ganzen Familie und ihrem ganzen Freundeskreis diesen Müll vorgebetet haben. Dann fangen sie doch an zu hoffen, dass der Zusammenbruch kommt, damit sie endlich in der Geschichte mal auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. So. Und das ist ein Riesenproblem, was sie haben, dass es einfach immer mehr auch Profiteure von diesen Untergangsszenarien gibt, die ein Interesse daran haben, dass genau das passiert, weil sie diese Gesellschaft verabscheuen und weil sie endlich mal richtig auf der Seite der Gewinner stehen wollen, obwohl es ihnen eigentlich gar nicht so schlecht geht.
Gut, da sind wir wieder sozusagen, schließen wir den Kreis zu den Verschwörungstheorien dann auch wieder am Anfang. Ja, damit.
Aber das ist doch keine Verschwörungstheorie, ich meine, das ist ja dokumentiert. Ja. Ne? Also, es ist, würde ich schon sagen, da würde ich doch bitten, dass man das nicht unter Verschwörungstheorien.
Okay. Ein bisschen schwierig. Das apokalyptische Moment ist immer wieder da. Die Krise, die permanent beschworen wird.
An die ich ja nicht glaube, aber die herbeigeredet wird.
Genau. Ja, also damit schließen wir den offiziellen Teil des Abends und beginnen den inoffiziellen. Ich möchte Sie noch auf 2 Dinge hinweisen. Das ist einmal, dass die Bar jetzt noch geöffnet ist für einen letzten Drink. Sie haben die Möglichkeit, mit dem Autor zu sprechen. Und es gibt einen Büchertisch, da können Sie die Bücher erwerben. Und ich möchte auf die nächste Veranstaltung des Thomasius Clubs hinweisen, die am 20. März stattfindet, ausnahmsweise mal sonntags, 17 Uhr hier. Und unser Gast ist Vincent van Problewski und er wird mit uns über französisches Denken philosophieren. Dankeschön, dass Sie da waren. Herzlichen Dank, dass Sie da waren und Rede und Antwort gestanden haben. Applaus